Herzlich willkommen bei Investier oder Verlier. Heute mit Luca Thuan, richtig?
Richtig, genau.
Perfekt. Luca, du bist bekannt als Finanzjedi.
Genau.
Du bist Ehemann. Du betreust über 250 Kunden. Mhm. Ehemaliger Kickbox-Weltmeister.
Ja.
Und in erster Linie finde ich, du bist ein super interessanter Mensch.
Danke.
Und an der Stelle, bevor wir jetzt in dieses ganze Finanzthema einsteigen, würde ich gerne mal deine Story ein bisschen recappen. Also Luca, du bist geboren in Paris, aufgewachsen in Düsseldorf und hast relativ früh den Kontakt dann zu deinem Papa verloren, mit 10?
Nee, später. Aber
später?
Ja, können wir gleich drauf.
Okay. Und dann bist du mit deiner Mama in die Schweiz ausgewandert, richtig?
Ja, genau.
Hast da deine Leidenschaft Eishockey weiter so aufrechterhalten? Das hat dich eigentlich gehalten davor oder war dein Ausgleich?
Ja.
Und dann bist du da aber irgendwie in schlechtere Mannschaften gekommen, bist ein bisschen ausgegrenzt worden auch, hast da Schwierigkeiten gehabt, hast einen Neustart gehabt in dem Internat, bist da auch in Konflikte gekommen, hast Rassismus erlebt im Leben, hast dich dagegen gewehrt und auch voll die Konsequenzen gespürt. Und dann bist du wieder nach Düsseldorf gekommen. Du bist mittlerweile auch Kickbox-Weltmeister, dreimaliger.
Ja.
Du hast dir einen eigenen Finanzvertrieb aufgebaut. Du bist Makler, richtig?
Richtig, genau.
Mittlerweile verheiratet.
Ja.
Glückwunsch an der Stelle.
Danke.
Und stehst mitten im Leben.
Mhm.
Jetzt frage ich mich, wie kann es sein, dass so ein interessanter Mensch sich für so eine langweilige Branche dann entscheidet? Was geht eigentlich ab?
Ich kann auch die Frage, gibt es ganz viele Gründe.
Ja.
Weil ich verstanden habe, also ich habe es früher anders gemacht. Ich kam aus dem Eishockey, dann Kickboxen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe Sportmanagement studiert. Ich dachte, ja, das ist ja voll meins. Also ich habe mich voll für die interessante Branche interessiert. Bin da nach Herzogenaurach für das Hauptmarketing-Team von Reebok, die auch damals Adidas auch gemacht haben. Und wir hatten dort eine Schulung. Und ich hatte weiße Vans an, für die Leute, die Vans jetzt nicht wirklich kennen, also der klassische Vans-Schuh, da sieht man eigentlich nichts drauf. Das ist einfach nur ein weißer Sneaker gewesen.
Ja.
Und der hat kein Nike-Zeichen, der hat gar kein Zeichen, das ist einfach ein Strich, der da durchläuft. Und dann habe ich erstmal direkt eine Ansage bekommen, warum ich mir nicht vor meiner ersten Schicht neue Schuhe gekauft habe. Und das war so die erste Delle an dem Tag. Und dann ging es auch weiter. Dann wurden erstmal die tollen Werbefilme gezeigt für die tollen Stoffe.
Also Reebok wollte, dass du Reebok-Schuhe auch anziehst?
Ja, yeah, genau. Dass ich mir Reebok-Schuhe kaufe, bevor ich für die gearbeitet habe.
Aha.
Und das hat für mich halt einfach Error in meinem Kopf gemacht. Und dann wurde noch erzählt, wie toll Reebok ist, etc. Und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, das ist gar nicht meine Branche. Weil im Sportbereich geht es vor allem darum, den Mitarbeitern zu verkaufen, warum wir die allerbesten sind. So, und ich habe auch keinen Switch gesehen, wenn ich in einen Verein gegangen wäre. Weil wenn ich jetzt zu Fortuna Düsseldorf gehen würde, würde es heißen, Fortuna Düsseldorf ist der beste Verein. So. Und wenn ich dann nach Köln gehe,
dann ist Köln der beste Verein.
Aber wenn du Karriere machen willst, wechselst du halt mal zwischendrin. Und wie glaubwürdig bist du denn dann? Wenn ich vorher sage, Reebok, Adidas, das ist das Beste, was da draußen gibt. Und 6 Monate später sitze ich aber dann Herzogenauer, 3-4 Straßen weiter bei Puma. So, was gang und gäbe ist.
Ja.
Und dann soll ich das Gleiche nochmal sagen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Error. Und habe mich dann viel mit meinem Warum einfach auseinandergesetzt. Und dafür ist die Finanzbranche perfekt, um meinen Purpose, meine Vision von meinem Leben halt zu packen.
Ja. Aber warum oder was war da der Moment für dich, wo du gesagt hast, ey, das ist das Thema, mit dem ich mich tiefer auseinandersetzen will? War das irgendwie ein Moment, ein Gefühl oder war das so ein schleichender Prozess? Was ist da in dir passiert?
Schleichender Prozess.
Okay.
Auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Ich weiß nicht, soll ich das vom Anfang vielleicht noch kurz korrigieren?
Ja, bitte.
Mit den Themen. Weil du gesagt hast, hey, mit 10 habe ich irgendwo meinen Vater verlassen. In der Story ist es quasi, und so ist es auch passiert. Ich bin irgendwann nach Hause gekommen und dann hieß es, mein Vater ist im Gefängnis. Ich konnte es nicht greifen. Also mit 10 kann man sowas nicht greifen.
Ja.
Und Hintergrund dahinter war, er hat sich jemand gegenüber loyal verhalten, was einfach dumm war. Also einem Kollegen aus der Branche, für die es halt nicht wissen, mein Vater ist Jurist, Anwalt und hat promoviert. Und hat sich einfach einem Anwaltskollegen, Freund damals loyal verhalten. Dumme Aktion, aber hat ihn irgendwo in U-Haft gebracht, was auch die schwierige Ehe zwischen meinen Eltern schon noch schwieriger gemacht hat. Ist dann aber rausgekommen und konnte dann ganz normal weiter arbeiten. Okay. Und wir sind einfach ein halbes Jahr später oder ein Jahr später einfach aufgrund der Jobsituation meiner Mutter in die Schweiz gezogen. Das war schon länger im Raum, wurde dann erst umgesetzt. Und meine Eltern waren, also meine Mutter sagt heute, sie hat sich da mental getrennt. Meine Eltern waren aber noch lange zusammen und ich hatte auch noch relativ viel Kontakt zu meinem Vater. Es gab einen Bruch oder es gibt einen Bruch mit meinem Vater, weil der 2012 dann nach Kamerun zurückgezogen ist. Also mein Vater wohnt aktuell in Kamerun. Wir haben sporadisch Kontakt. Nicht im Guten, nicht im Bösen. Also ich würde sagen, es beeinflusst oder hat mein Leben schon viel beeinflusst. Aber nicht so sehr, sondern so dieser Cut für mich war viel extremer, was ich dort gelernt habe, ist, oder was mir später bewusst wurde, aber dort gelernt habe, ist, eine tolle Ausbildung zu haben auf dem Papier, ist halt kein Garant dafür, erfolgreich zu werden. Obwohl man vielen das zusprechen würde, keine Ahnung, Migrationshintergrund, sind keine Kinder, Leute mit Migrationshintergrund wird ja erstmal meistens nicht vorgeworfen, oder hat man das Stigma, ja, okay, die kommen aus schwierigen Verhältnissen. Bei mir absolut. Also wirklich absolut nicht. Wie gesagt, mein Vater promovierter Jurist, meine Mutter hat an der ÖSCP die drittbeste Wirtschaftsuni in Europa ihr Studium gemacht, also absolute Elite-Akademiker. So. Aber das Thema Geld war immer präsent. Mit dem Umzug in die Schweiz hat sich sehr viel verändert. Aber trotzdem, da war auch immer, ja, wir haben nicht so viel Geld, wir haben nicht so viel Geld. Und ich finde mich halt immer, also heute frage ich halt, wie kann das sein? So, weil ich mal irgendwann diesen Witz gebracht, eigentlich mein Leben hätte so, keine Ahnung, ich müsste auf den Zürichsee Yacht fahren, so mit dem Background. War aber nicht der Fall. Und da auch die Überleitung zu dem Punkt, wie hat sich das ergeben? Naja, ich habe halt dadurch gemerkt, schulische oder Uni ist richtig gut, aber ist vor allem gut, weil du keine Scheuklappen an hast. Also Schule und Uni zwingen dich, was in deiner Freizeit zu machen. So, Schule relativ einfach. Hey, wenn ich eine Ausbildung mache mit 16, habe ich halt einen 40-Stunden-Job.
Ja.
Wenn ich Schule mache, habe ich einen 20-Stunden-Job.
Ja.
So, war für mich ein No-Brainer, weiter in die Schule zu gehen. So habe ich das gedacht. Bei der Uni habe ich genau das Gleiche gedacht, weil wenn ich 15 Stunden vielleicht Vorlesung habe und 10 Stunden nacharbeite, was keiner macht, sondern immer in der Klausurphase halt danach gelernt wird.
Aber so nimmt man sich das vor dann.
Ne? Genau, richtig. Dann habe ich ja extrem viel Zeit. Extrem viel Zeit und das habe ich irgendwann relativ früh, ich weiß nicht woher, aber das habe ich schon immer gecheckt. Wenn ich viel Zeit habe, kann ich viel nebenbei machen. Und in dieser Nebenbei-Phase habe ich verstanden für mich, okay, ich brauche eigentlich zwei Dinge. Ich brauche das Thema Internet, Social Media, Computer, habe ich den Überbegriff gegeben. Und ich muss verkaufen können. Und mit der Intention bin ich eigentlich in die Finanzbranche. Weil ich gesagt habe, okay, das Thema, das bockt mich. Damit habe ich auch schon viel Berührungspunkte. Aber das Thema Vertrieb hat mich viel mehr interessiert. Also diese Challenge, gerade weil es so langweilig ist, gerade weil es so ein negatives Stigma hat, wenn ich da verkaufen lerne, kann ich es ja überall.
Ja.
So, und das über den Prozess habe ich halt auch gemerkt, okay, was bedeutet überhaupt unabhängige Beratung? Ja. Was bedeutet, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen? Weil im Sales geht es halt, wenn du guter Verkäufer bist, stellst du halt den Kunden im Mittelpunkt. Das bedeutet aber auch, dass du eine geile Beratung machen musst. Weil wenn du eine 0-15 Beratung machst, dann stellst du den Kunden nicht im Mittelpunkt.
Ja.
Und so ist diese ganze Motivation dann größer geworden und ist jetzt halt heute da, wo sie ist. Genau.
Da gehen wir gleich mal so im Detail drauf ein. Vielleicht abschließend, was mich interessiert, deine Eltern sind beide Akademiker, die haben bestimmt mehr als der Durchschnittsdeutsche verdient.
Ging, aber ja. Obwohl, doch.
Also als Akademiker.
Ja, doch.
Aber wie kann das dann sein oder was denkst du, warum war dann das Geld immer so ein Thema? Ist das vielleicht irgendwie Lifestyle-Inflation oder dass man nicht so schaut oder...
Ja.
Oder was denkst du, warum ist es so, dass selbst jemand, der mehr Geld hat, vielleicht struggelt?
Ja, ich glaube, da muss man zwei Personen da auch ganz klar unterscheiden. Also meine Mom hat nie mit Geld gestruggelt, weil die einfach Schwäbin und einfach in einem Umfeld
auch. Sie kommt aus dem Schwabenland.
Ja, ja, genau. Ah, ist aus dem Schwabenland. Und sie groß geworden, Stuttgart geboren.
Ja, schön.
Und sie und auch ein Riesenvorbild, was das Ganze angeht. Mhm. Meine Mutter hat halt zwei Kids großgezogen und auch komplett finanziert.
Mhm.
Und deshalb auch, glaube ich, an vielen Stellen immer Mangel gedacht und einfach auch viel investiert. Also meine Mutter arbeitet seit jetzt 62, ich glaube, mit 50 ist sie in Teilzeit gegangen.
Mhm.
So, also meine Mutter hat sich einfach sehr, hat sehr viel investiert. Gerade das Thema Immobilien war für sie so das, das Thema viel mit Zufällen.
Mhm.
Ja, genau. Das ist so, meine Mutter hat nicht wirklich mit Geld gestruggelt, sondern hat einfach immer ein bescheidenes Leben gelebt. Aber dementsprechend auch mir halt ein bescheidenes Leben aufgedrückt. Deswegen war da immer die Aussage, kein Geld. Und mein Vater hat keinen, da ist die Antwort auch relativ einfach, keine finanzielle Bildung genossen, in irgendeiner Art und Weise. Ja, Punkt. So.
Ich verstehe.
Das hat, in der Uni lernst du es nicht, also in Jura ist nichts mit Zahlen zu tun.
Ja.
Und vom Elternhaus, glaube ich, war dann die Überheblichkeit, die dann Kinder haben, ihren Eltern gegenüber, wenn sie denken, dass sie weiter sind. So.
Ja.
Und das zu werten zu sagen, aber mein Opa hat sehr, sehr viel aufgebaut in Afrika halt. Genau, also extrem viel Immobilien, extrem viel Businesses auch, also Schulen gebaut. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, fehlt es da einfach an finanzieller Bildung.
Ja.
An allen Stellen. Und finanzielle Bildung ist halt, das lernst du halt nirgendwo. Mittlerweile sehr gut. Social Media, meiner Meinung nach. So sage ich, den Kanal die bei euch. Hm. Ja.
Ich habe bei dir auf der Website gelesen, so ein Claim, jeder fünfte Deutsche ist in akuter Altersarmut, ne, oder von akuter Altersarmut betroffen.
Ja.
Ich denke, das ist dem wenigsten auf dem Schirm, vor allem von uns Jungen. Ne?
Ja.
Ich denke, die Menschen, die jetzt 50 sind und es ist absehbar, dass die bald in Rente gehen, die merken, boah, das wird ganz schön eng. Ne?
Mhm.
Kannst du das mal für uns einordnen? Hast du da Zahlen im Kopf? Was bedeutet Altersarmut?
Ja.
Und was ist so die Realität, die auf Menschen wie uns, Anfang, Mitte 20, aber auch 30, 35-Jährige zukommt.
Ja, ja. Ich glaube, die erste, und das ist für mich die erschreckendste Zahl, ist, dass wir ein Drittel unseres Bundeshaushalts nutzen wir, um die Rentenversicherung aktuell zu decken. Die Zahl mache ich mir oft bewusst, weil es heißt halt, ich weiß gar nicht, in welchem Interview das war, aber da hat jemand halt einfach oft gesagt, so, das Ding wird sein, irgendwann wird dieses Ding pleite gehen und dann wird der Staat halt sagen, ey, wir haben euch doch gesagt, ihr sollt vorsorgen.
Mhm.
So. Also wir haben es euch doch gesagt, so nach dem Motto, und dann wird wenig Verantwortung dafür übernommen.
Glaubst du, da ist noch Raum, weil Deutschland ist ja jetzt zum BIP zum Beispiel mit 60% verschuldet, andere Länder, die USA 150, fast 200%, Griechenland, Italien, glaubst du, da ist noch gut Luft?
Ich glaube, wir können dieses Ruder rumreißen. Wir haben uns aber ein System gebaut, wo es die Leute, die es rumreißen, also für die Leute, die es rumreißen, gibt es halt kein Interesse. Also wir haben, die Interessensgruppe ist halt nicht vertreten in unserem Sozialversicherungssystem.
Mhm.
Im Sinne von, ey, der Politiker, ohne Politiker alle über einen Kamm zu scheren, aber dem ist scheißegal, ob die Rente reicht oder nicht, weil der kriegt keine Rente, der kriegt eine Pension.
Mhm.
So, und die wird ganz normal aus Steuergeldern bezahlt.
Mhm.
So. Den Lobbyist, keine Ahnung, dem Vorstandsvorsitzenden von irgendwelchen größeren deutschen Unternehmen, dem ist das halt auch relativ wumpe, weil der kriegt eine Betriebsrente, der hat selber vorgesorgt, der hat ein ganz anderes Gehalt.
Mhm.
So, das heißt, die Interessensgruppe, bis sie entscheiden darf, wie verhalten wir uns mit dem deutschen Rentensystem,
mhm,
die gibt es halt nicht.
Aber es betrifft ja schon Millionen von Menschen.
Mhm.
Würdest du mir zustimmen, dass der Mensch, dass wir Jungen einfach Verantwortung abgeben und sagen, der Staat kümmert sich drum? Oder ist es, findest du da auch ein Problem?
Ja, das ist ein Problem. Ich glaube, wir. Das ist eine richtig gute Frage. Ich stimme dir zu, dass wir die Verantwortung abgeben. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir die wirklich an den Staat abgeben.
Ja, aber an
sehr vielen Leuten.
An wen sonst, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, ja, die Rente kommt ja.
Dann irgendwie klassische Beratungssysteme. Wir gucken so 2, 3 Reels und sagen, ja, so machen wir's. So, das sehe ich immer öfter. Und dann dieses wird schon gut gehen. Also man macht was und dann so wird schon gut gehen.
Ja.
Und das nicht kritisch zu hinterfragen.
Mhm.
Ja, also die Verantwortung wird nicht mehr an den Staat abgegeben. Ich glaube, das ist die Generation unserer Eltern.
Mhm.
Sondern heute halt viel mehr auf Berater wie mich, aber auch Finfluencer wie dich.
Ja.
So, wo man sagt, ja, yeah, so mache ich das.
Mhm.
Und dann entstehen halt die Sachen, die halt teilweise nicht entstehen sollten.
Ja.
Von denen dann auch wieder die Medien dann das lieben gerne zerreißen. Wenn sie eine deutsche Vermögensberatung zerreißen oder einen Immotomi zerreißen, zu Recht an vielen Stellen. Also ich kann gar nicht irgendwie schönreden, die Arbeit der Leute. Aber dann ist halt das Geschrei dann wieder groß. Also ich glaube, die Verantwortung ist in unserer Generation geschiftet von Staat zu Beratern.
Mhm. Findest du, dass wir vielleicht da auch mehr Bildung brauchen, so in der Schule vielleicht schon oder vom Elternhaus?
Ja.
Ich weiß nicht, du bist ja jetzt noch nicht Papa, richtig?
Nee.
Du willst bestimmt aber Papa werden, oder?
Ja.
Ist das auch sowas, wo du sagst, natürlich willst du deinen Sohn oder deine Tochter mit guten Werten erziehen, aber ist das Thema Geld und Geldumgang damit auch was, wo du sagst, willst du von Kindestagen an irgendwie schon?
100%. Das ist was ich auf jeden Fall meinen Kindern irgendwo mitgeben will, denen halt Prinzipiensysteme zu schaffen.
Mhm.
Zu checken.
Was ist ein Prinzipiensystem?
So beispielsweise ein Invest, also Zeit ist die wertvollste Ressource und Geld ist immer unbegrenzt da, ist das erste Prinzipiensystem.
Mhm.
Und das zweite Prinzipiensystem ist, wenn du genauso viel ausgibst, wie du einnimmst, dann bleibt nichts über. Dann bist du den Sklave deiner selbst.
Mhm.
So, und wenn du die beiden, wenn du das sehr schnell verstanden hast, dann lebst du A, sparsamer und B, wertschätzt deine eigene Zeit deutlich mehr und überlegst du, was du damit machen kannst.
Verstehe.
Also die beiden Prinzipien.
Ja, ja.
Von großen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten. Das sind, da gut unterscheiden zu können. Sind natürlich auch Core Skills, aber das wäre wahrscheinlich sowas, was mit der Zeit dann eher kommt.
Ja. Jetzt bist du ja als Makler tätig.
Hm?
Kannst du vielleicht mal für den Mensch da draußen, der das jetzt anschaut oder anhört, einfach mal erklären, wie ist die Finanzbranche so aufgestellt? Was gibt es da für Angebote?
Ne? Ja.
Mehrfachagenten, Makler.
Ja.
Und warum hast du dich jetzt für den Maklerweg entschieden?
Ja. Also die Branche ist aufgestellt. Wir haben den klassischen Versicherungsvertreter.
Mhm.
Der arbeitet meist für eine Gesellschaft, also für eine einzige. Allianz sind die größten in Deutschland oder klassisch jetzt bei der Bank, dann Sparkasse wären jetzt so DK-Fonds, Sparkassenversicherung.
Ja.
Dann haben wir den Mehrfachagenten, der tritt meistens auf in Form eines strukturierten Vertriebs.
Mhm.
So, das wäre dann beispielsweise eine Telis, Tekis, Swiss Life Select, Horbach, das sind so die größten. UVB kennt man vielleicht noch aus früheren Tagen.
Wie ist die DVAG aufgestellt? Sind die auch Makler?
Nein, auch
Mehrfachagenten.
Die sind offiziell Mehrfachagenten.
Aha.
Dafür muss man halt eine Definition für Mehrfachagenten haben. Also ein Mehrfachagent ist theoretisch jemand, der mehr als eine Gesellschaft anbieten kann. Der arbeitet mit mehreren Gesellschaften zusammen.
Ja.
So, DVAG ist ein Spezialfall,
aha,
weil offiziell sind sie Mehrfachagenten. Und für die Leute, die nicht wissen, was ein DVAG ist, Deutsche Vermögensberatung, ist der größte Vermittler Deutschlands. Theoretisch ist jeder 10. dort Kunde.
Ja.
Und die haben aber als Premium-Partner die Generali. So ist die Aussage. Also wir haben mehrere, aber unser Premium-Partner ist die Generali. Und wir sind auch immer viel mit Testberatungen unterwegs, mit neuen Leuten. Dann höre ich auch manchmal gerne rein. Und die Aussage ist auch schon so nach den ersten 15 Minuten, ja, wir sind Deutsche Vermögensberatung, wir arbeiten mit vielen Gesellschaften zusammen. Unser Premium-Partner ist die Generali. Dementsprechend wollen wir auch, dass wir das meiste mit der Generali machen.
Was heißt Testberatungen?
Das heißt, wenn bei uns ein Trainee startet, wir kommen ja noch zum Thema Strukturvertrieb.
Ja.
Wenn bei uns ein Trainee startet, ist in den ersten Wochen eine Aufgabe, hey, geh doch mal raus und lass dich mal beraten.
Mhm.
So. Bei deiner Hausbank, bei der Deutschen Vermögensberatung, bei der Tekis, Teles, wie sie alle heißen.
Ja.
Und guck doch mal, wie die Beratung ist. Und
dann hast du da nicht Angst, dass die Leute dann sagen, hey, die machen das so gut, ich gehe weg von dir, Luca?
Ja.
Oder bist du da so selbstbewusst, dass du sagst, hey, geht mal raus, weil ich habe eh das Beste und ihr kommt zurück? Oder wie ist da dein Mindset?
Also, das erste Mindset ist, wenn es dort besser ist und es faktisch besser, dann habe ich ja ein Interesse auch dorthin zu gehen. Mhm. Weil wenn es faktisch besser ist, ist es faktisch besser für meinen Kunden. Und dann muss ich halt den Schuh mir anziehen und das halt machen.
Also ist die Aussage, das, was du machst, dein System oder da, wo du bist, findest du faktisch für dich am besten?
In meiner Welt,
ja.
In meiner Welt habe ich nichts Besseres gefunden.
Verstehe.
Ja, genau. Aber nein, ich bin auf gar keinen Fall am besten. Für alles, für jeden Bereich, niemals. Also das ist so überheblich. Und in dem Moment, wo ich das auch sage, würde ich mich ja schon verschließen für bessere Möglichkeiten.
Ich verstehe.
Ja, also, aber ich bin immer offen, neue Dinge kennenzulernen, ja, auf jeden Fall. Genau.
Okay, und wir waren bei dem Agenten.
Ja, yeah, genau.
Agenten-Makler.
Genau, ich wollte noch, aber es gibt eine Angst. Mhm. Und zwar bin ich nicht die Vertriebskanone. Also ich habe manchmal in der Fragestellung, manchmal werde ich zu engstirnig oder sonstiges wahrgenommen. Mhm. Und, oh Wunder, beim größten deutschen Vertrieb, der mit einem Produkt arbeitet, sind halt emotional die besten Verkäufer. So, und da kann sich die ganze Branche, kann sich jeder, der irgendwas mit Vertrieb zu tun hat, kann sich dort was abschauen, wie stark das vertrieblich gemacht wird. Und ich würde lügen, wenn ich nicht schon Leute an die DVG deswegen verloren hätte, weil ich es vertrieblich besser gemacht habe. Mhm. Also habe ich die Sorge, ja, 100%. 100%, wenn ich da jemanden hinschicke, ich brief die vorher. Aber vielleicht wird er ja in diesem System glücklicher. Und vielleicht ist die Person, mit der ich gerade hier arbeiten möchte, vielleicht ist es ja auch egal, was Kunden bekommen. So, vielleicht werte ich es im Nachgang faktisch aus und die Person sagt dir, ja, aber da sind die Incentives viel besser.
Mhm.
Aber da kommt halt Robbie Williams zu unserer Jahresveranstaltung.
Die haben jetzt in Frankfurt das ganze Stadion, ne?
Genau, richtig. Die haben den Deutsche Bank Park gemietet. So, und wenn ihr das wichtiger ist, Anzug zu tragen, günstige Leasingraten zu haben, geile Reisen zu machen, als den Kunden faktisch besser aufzustellen.
Mhm.
Will ich dann mit dir arbeiten? Nein.
Ich verstehe.
So, und dann habe ich es relativ am Anfang geklärt. Es tut weh.
Mhm.
Tut weh. Aber besser als spät. Ne? Weil hinten raus, das ist halt noch schlimmer.
Ja, ja, klar.
Genau, aber zu dem Thema
Makler.
Jetzt gibt es noch den Makler und der Makler ist erstmal faktisch rein rechtlich auf der Seite des Kundens.
Mhm.
So, das bedeutet, wir haben den Mehrfachagenten, der ist immer für die Gesellschaften da. Mhm. In der Theorie möchtest du, also du bist mein Kunde, ich bin Mehrfachagent du hast einen Haftpflichtschaden und du sagst, hey, ist halt so und so passiert. Dann bin ich rein rechtlich dazu verpflichtet, das zu erzählen. So. Also das weiterzugeben, dass du mir gerade irgendwie bei der Versicherung nicht ganz die Wahrheit sagst.
Mhm.
Als Makler bin ich das rein rechtlich nicht. Also das ist eine rein rechtliche Geschichte.
Ich verstehe.
Ich bin auf deiner Seite. So, ich muss für dich das Bestmögliche raussuchen.
Mhm.
So. Das Gute an der Sache ist, dass ich dadurch auch haftbar für dich bin. Das bedeutet, gebe ich dir schwarz auf weiß, hey, Anlage macht XYZ oder ich sichere dir eine gewisse Absicherung zu und diese Absicherung, diese Anlage passiert nicht, kannst du mich vor Gericht schleifen.
So, ist dir sowas schon mal passiert?
Nee.
Okay.
Nee. Also ich habe auf jeden Fall schon Beratungsfehler gemacht, aber nicht solche, die so gravierend sind, dass du da was machen könntest.
Überrascht mich jetzt, finde ich super, dass du sagst, du hast auch mal einen Beratungsfehler gemacht. Viele wären sich da zu stolz oder ne, trauen sich das vielleicht auch jetzt gerade öffentlich irgendwie auch zu sagen. Was ist ein Beratungsfehler?
Zum Beispiel, hatte ich jetzt gestern, da ging es einfach darum, wir haben eine Absicherung optimiert. Ich hatte das Beginndatum falsch eingetragen im Antrag, hatte der Gesellschaft das direkt mitgeschickt, dass sie das bitte um einen Monat verschieben, weil durch den Wechsel, sonst gäbe es eine Doppelbelastung. Die Gesellschaft hat zu lange gebraucht. Und dann hatte der Kunde halt eine Doppelabbuchung.
So. Wie gehst du denn damit um? Du rufst ihn an,
entschuldige mich, ne? Im Normalfall ist das alles was, was ich regeln kann. Und da muss ich da finanziell auch für gerade stehen. Also habe ich auch in dem Fall.
Hast du ihm dann den Beitrag irgendwie einmal?
Genau, richtig. Okay. Einfach rübergeben. Ich meine, ich habe ja einen Abschluss, ich habe ja eine Abschlussprovision.
Ja, ich verstehe.
Dann wird sie halt gemildert.
Ja, ja.
Aber ich hätte mir auch die 5 Minuten Zeit, 10 Minuten Zeit nehmen können und sagen können, ich ändere den ganzen Antrag jetzt nochmal.
Ja, ja, ja.
So. Wäre das schlauer gewesen? Definitiv. 100%. Aber ja, so, das gehört halt dazu. Da muss ich halt auch für gerade stehen und ich habe im Hintergrund auch noch meine Haftpflichtversicherung. Also das bedeutet, wenn es jetzt nicht um ein paar Euro geht, sondern um wirklich sehr viel Geld und ich habe so einen Fehler gemacht, kann ich immer noch bei der Haftpflichtversicherung halt melden, wenn da der Fehler aufkommt.
Also würdest du sagen, wenn man einen richtig unabhängigen Berater will, der auf seiner Seite ist, dann sollte man auf Makler zugreifen und Mehrfachagenten kategorisch ausschließen? Oder ist das Spielraum?
Das ist halt ultra schwer. Weil es gibt sehr viele schlechte Makler. Also wirklich bodenlos schlechte Makler. Ich muss ehrlich gestehen, mir war vieles nicht so bewusst, bevor ich Social Media angefangen habe. Weil ich mit vielen Dingen keine Berührungspunkte hatte. So sage ich jetzt mal, alte Makler haben halt ihren Schuh und ihren Stiefel, den sie seit 30 Jahren fahren. Der ist halt überhaupt nicht mehr aktuell.
Ja.
Und da gibt es schlechte und da gibt es Mehrfachagenten, die deutlich bessere Arbeit machen. So. Würde ich mich kategorisch trotzdem erstmal gegen einen Mehrfachagenten stellen? Wahrscheinlich ja.
Okay.
Warum? Rein rechtlich haftet der eine und der andere nicht.
Okay.
So, also rein auf dieser Basis würde ich sagen, arbeite mit einem Makler. So, weil der Pool an Maklern ist jetzt auch nicht so mini.
Naja.
So, gibt also
einige.
Es gibt ja einige Makler und es gibt auch viele, die es sehr gut machen und die sind leicht zu finden.
Ja.
Warum soll ich mir jetzt den Riss dann geben und nochmal, wie viel wir sind, prozentual sind wir, meine ich, ein Drittel von allen Vermittlern sind Makler. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen weniger. Es gibt gegen 25%, die wirklich offiziell auch Makler sind. Bedeutet, warum soll ich jetzt nochmal 75% andere Leute rausfiltern, um da nochmal eine Entscheidung zu treffen? Weil im besten Fall spreche ich nicht nur mit zwei.
Ja, ja.
So, im besten Fall vergleiche ich gleichzeitig nochmal bei Check24. Und gehe diese Vergleiche durch, damit ich halt einmal jemanden habe, mit dem ich auch wirklich langfristig arbeite.
Was mich interessiert, was war denn jetzt dann so dein erster Berührungspunkt? Also ich kenne es persönlich. Ja. Ich war mit 18, war klar, irgendwie Fußball ist es nicht. Und ich gucke mich um und ich war hungrig. Und ne?
Ja, ja, ja.
Kollege ruft mich an, hey, ich habe hier was, wie du Geld verdienen kannst. Komme abends auf so ein Seminar.
Ja.
Und da war ich dort und dann wird da gezeigt, wie du verdienen kannst. Und meine Augen bling, bling. Mein Chef fährt das Auto.
Ja.
Und der andere Partner hat das Auto. Und ich mit 18 war natürlich Feuer und Flamme, ne?
Ja.
Ich habe es auch gar nicht verstanden, um was es geht. Und das Klima, das ja in so einem Betrieb vorherrscht, ist schon was ganz Spezielles.
Ja, ne?
Das ist fast schon familiär, würde ich sagen.
Ja.
Und da geht es auch um weit mehr als jetzt nur der Job. Da geht es um Persönlichkeitsbildung, um Team, um Familie.
Ja.
Ist schon krass.
Ja.
Und wie war denn da dein Einstieg? Hast du selber angefangen zu investieren und bist dann auf irgendjemanden zugegangen? Hast du auch so einen Anruf bekommen? Wie ging das bei dir?
Setze ich gerade an, was mich nur interessieren würde, wo warst du denn?
Bei Eurofinanz Service AG, die sind relativ klein.
Sogar was, ja.
EFS.
EFS, ja klar.
In der Nähe von Rosenheim war
es. Ah, okay, spannend. Habe ich auch Strukturvertrieb, das wusste ich nicht.
Ja, doch. Ja, ich habe auch heute noch Kontakt mit denen. Das sind auch super geile Jungs und Mädels, die dort waren.
Cool.
Das war was ganz Besonderes, die Zeit, ja.
Spannend, wie lange warst du dort?
Also an der Stelle, falls mein alter Chef das jetzt sieht, es tut mir leid, ja. Aber ich bin da von Anfang an hin.
Okay.
Und ich hatte ja diesen Finanz-Background von meinen Eltern.
Ja, stimmt.
Ach ja. Und ich habe dann zu denen gesagt, ey Leute, aber ich muss jetzt ja nicht auf meine Freunde und Familie
zugehen. Ja, ja.
Und die haben aber zu mir gesagt, Doch. Die haben gesagt, nein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es weiter.
Ja.
Und habe das Training gemacht. Und irgendwann hieß es, jetzt mach mal 5 Probetermine mit Freunde und Familie und dann kriegst du Kunden von uns.
Ja.
Ich war da halt noch naiv, ne?
Ja, ja, klar.
Und dann habe ich halt meine 5 Probetermine und dann, hey, um besser zu werden, mach doch nochmal 5. Weißt du, was ich meine?
Und da habe ich gesagt, ey, ihr seid schon clever, aber...
Smart, lass mich mal in Ruhe.
Ja,
ja, okay, check. Ja. Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich genau diese Situation. Ich bin aus Herzogenaurach zurückgekommen. Was ich vorhin nicht gesagt habe, ist, emotional war für mich die Einladung nach Herzogenaurach crazy.
Wie meinst du?
In die World of... Also Reebok hat damals noch zu Adidas gehört.
Mhm.
Und für die, die nichts mit Adidas zu tun haben, das Adidas Headquarter ist in Herzogenaurach und heißt World of Sport.
Mhm.
So. Und für jeden, der nur ein bisschen sportbegeistert ist, ist das halt geisteskrank. Also du kommst da rein und du merkst, das hier ist Sport.
Mhm.
So. Kommst rein, da ist eine krasse Akkreditierung, die ganzen krassen Aushänge, alles, was so mit Adidas mal gewonnen wurde und assoziiert wird, hängt da halt.
Mhm.
So. Du läufst rein und hast dann eine normale Straße, die hat aber auch schon so ein, wie nennt man das? Wie so ein Fußball, nicht Fußballcourt, so Basketballcourt, Boden, nebendran sind Trampoline, überall stehen Fahrräder, du guckst nach rechts, wird CrossFit gemacht, dann wird da Fußball gespielt. Also so wirklich einfach Hammer. So.
Mhm.
Du bist ja auch sportbegeistert, also dich würde es auch voll abholen.
Ja.
Und ich war richtig nervös und war halt sehr begeistert und dementsprechend war es halt sehr niederschmetternd, als ich so gemerkt habe, das ist halt gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht mein Weg. Und dann war ich aber in der Uni und da wurde so eine Persönlichkeitsanalyse ausgegeben.
Von wem?
Von der Swiss Life Select.
Damals?
Genau, von dem Vertrieb. Und dort bin ich hingegangen. Und ich bin dort nur hingegangen, das ist eigentlich auch eine witzige Story, weil ich wollte unbedingt Karriere machen.
Mhm.
So, das habe ich zu dieser Zeit gemerkt. Ich war im dritten Semester, ich hatte sehr gute Noten, aber ich habe gewusst, hey, ich will erfolgreich werden, finanziell.
Da hake ich mal kurz ein. Was heißt für dich erfolgreich werden und Karriere machen?
In dem Moment ging es nur ums Geld.
Okay.
Nur, ich wollte nur viel Kohle verdienen.
Okay.
Das war mein, ich wusste schon, wahrscheinlich muss es dann mit Selbstständigkeit funktionieren, weil ich habe niemanden kennengelernt, der im Angestelltenverhältnis wirklich viel gemacht hat. So Strategieberatung hier, M&A oder so, KPMG, das war mir gar nicht, das war mir noch nicht so ein Begriff, also wir später kennengelernt.
Der Stundenlohn ist ja gar nicht so krass, wenn man sieht, wie viel die das arbeiten.
Gar nicht. Aber auf jeden Fall, das war zu dem Punkt kein Begriff und dementsprechend wusste ich, okay, muss irgendwie andere Wege. Und das Witzige ist nämlich, und ich bin nur auf diesen Stand zugegangen, weil ich kannte das Logo der Swiss Life aus meiner Schweizer Zeit. Und ich habe einen Kindergartenfreund, den ihre Eltern hatten, also dem sein Vater hatte unnormal viel Kohle.
Ja.
So. Und der hat bei der Swiss Life gearbeitet. Das war meine Assoziation.
Ja.
Ich bin an diesen Stand nur gegangen, weil ich dieses Logo einfach kannte.
Ja.
Und dann hieß er hier, was macht ihr hier? Wir haben hier eine Persönlichkeit an. Wieso ist voll cool und so. Und hab dann da die Analyse gemacht. Und ich bin von dem Stand weggegangen. Und das war eigentlich schon ganz witzig. Da hat direkt jemand zu mir gesagt, ey, bei denen musst du aufpassen. Mhm. Die wollen hier links und rechts, das und das wollen die mit dir.
Ja.
Ich war so, was soll denn passieren? So, die haben meine Nummer, ich habe eine Persönlichkeitsanalyse. Bin ich auf den Mund gefallen, wenn ich Nein sagen will, sage ich Nein. Genau. Und habe diese Analyse gemacht, habe die Auswertung gemacht und wusste zu dem Zeitpunkt aber schon, also ich wusste seit anderthalb Jahren, ich muss Vertrieb lernen, weil ich eine Erfahrung mit meinem besten Kumpel hatte, mit einem ehemaligen Internatsfreund, die sehr gut vertrieblich waren und da habe ich in der Karriere halt viel schneller nach vorne gekommen sind. Und da wusste ich, okay, ich muss Vertrieb lernen. Also ich kann reden, das konnte ich schon immer.
Mhm.
Aber Vertrieb, also quasi dieses, hey, wie kommuniziere ich so, dass der Gegenüber und ich gewinnen? Das kannte ich nicht. Das wusste ich nicht, wie das funktioniert. Weil entweder hatte ich nur der andere gewinnt, in meinen christlichen Werten ganz gut zurechtkommen.
Ja.
Oder ich habe so kommuniziert, dass halt nur Haut drauf war.
Ja, ja, ja.
So was meine Kickbox-Sportlerart war,
halt, ja, ja, ja,
zu kommunizieren. Und das wusste ich, das muss ich lernen. Und dann haben die mir das halt erzählt, ja, du kannst hier so und so viel Geld verdienen. Das hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so gecatcht, ehrlicherweise.
Obwohl das ja da schon dein Fokus war, Karriere machen, erfolgreich.
Genau, richtig. Aber das, was mich viel, viel mehr gecatcht hat, war, ich lerne Vertrieb. Ich habe hier gratis Schulungen. und gleichzeitig kann ich so ein bisschen Kohle verdienen. Mhm. Weil dann dieses, ich bringe Kunden, daran habe ich noch gar nicht geglaubt. So, ich wusste, okay, hier, ihr verdient so und so viel Geld, easy, könnt mir aber eh das Blaue vom Himmel erzählen.
Mhm.
Für mich war so, ich lerne hier Vertrieb. So.
Dafür ist wahrscheinlich ein Strukturvertrieb eine der besten, wenn nicht die beste Anlaufstelle, um Vertrieb zu lernen.
Würde ich auch behaupten, oder du gehst halt irgendwo ins Callcenter.
Ja.
Cold Calls, da lernst du es wahrscheinlich auch gut, da musst du aber halt auch ein gutes Center haben.
Ja, am Ende klar. Vielleicht ganz sehr kurz, gerne. Wenn du einen Tipp hättest für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, ey, ich will Vertrieb lernen, ich will darin gut werden. Was ist das Wichtigste beim Vertrieb? Was wäre dein Tipp, wenn du nur einen Tipp geben könntest, auf das man sich fokussiert?
Schlagzahl.
Was?
Schlagzahl.
Quantität. Einfach rausgehen, Erfahrungen machen. Ja. Egal, ob du ein Nein kriegst, ja, scheißegal.
Es geht nur darum, mit vielen Leuten zu reden.
Okay.
Schlagzahl. 100% Schlagzahl. Ich bin kein überdurchschnittlich guter Vertriebler. Ich würde sogar behaupten, tatsächlich unterdurchschnittlich. Wenn es jetzt um meine Branche geht, draußen weiß ich es nicht. Ich bin definitiv oft nicht sehr gut vorbereitet gewesen, was mich sehr lange gebremst hat. Ich habe immer die doppelte, dreifache Schlagzahl als alle anderen gehabt und habe so das geschafft, was angeblich keine 10% in Deutschland schaffen, nämlich eine Selbstständigkeit über 3 Jahre zu führen.
Aha. Ja. Also ich würde dir nicht zustimmen, dass du da irgendwie schlecht bist im Vertrieb oder unterdurchschnittlich. Weil gerade im Finanzbereich ist Vertrauen ja ganz arg wichtig.
Ja, okay, stimmt.
Dadurch, dass du nicht so aggressiv bist, aggressiv im Sinne von aggressiv vertreiben, ne? Du gehst ja drauf ein, du nimmst dir Zeit, du lässt auch andere Meinungen zu und du diskutierst dann das gerne aus. Und ne, finde ich, gibt es viel mehr Sicherheit und ist wahrscheinlich langfristig für dich auch als Vertriebler besser.
Ja.
Weil die darauf abfahren, auf dieses schnelle Verkaufen, die sind auch schnell weg. Jetzt sehen sie bei der DVAG oder egal wo ein anderes Produkt, die sind halt.
Dann sind es genau richtig. Ja. Das habe ich schon immer verstanden. Dass man halt da langfristig denken muss.
Ja. So, egal wo, du musst halt
langfristig. Das funktioniert da am besten. Genau, und so habe ich dann da eigentlich angefangen. Und dann kam Corona und ich hatte wenig zu tun. Also gar nichts zu tun, ehrlicherweise, weil Sportstudium geht halt schwer zu Corona-Zeiten so.
Ja.
Und hatte dann den ganzen Tag halt die Möglichkeit, da in den Bereich zu arbeiten. Wobei man dazu sagen muss, über die Zeit habe ich dann schon auch immer mehr verstanden, was für einen Benefit du mit dieser Sache gibst. Und wie wenig Ahnung eigentlich da draußen vorherrscht über das Thema Finanz.
Ja.
Und wie viele falsche Wahrnehmungen da draußen wahrgenommen werden. Also es kam erstmal über das Thema Vertrieb und dann aber sehr schnell, hey, ich will immer mehr über das Thema Finanzen lernen, gerade das Thema Aktienmarkt.
Mhm.
Genau, heute würde ich sagen, Aktienmarkt immer noch sehr viel, aber auch sehr viel Versicherung, was mich einfach mehr interessiert als früher.
Ja. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe auch bei dir auf der Website gelesen, dass das immer eine unabhängige und individuelle Beratung ist.
Ja.
Wie kannst du das gewährleisten, dass es eine individuelle Beratung ist, wenn man ja doch irgendwie eine Idee hat, man will den Kunden an die Hand nehmen und ihn begleiten?
Ja.
Zum Beispiel in meinem Kopf. Ja, ich bin jetzt kein Berater, ich bin halt einfach ein Dude, der sich dafür interessiert. Mhm. Und ich denke, hey, die meisten fahren einfach am besten, indem die in die Firmen investieren, die sie eh jeden Tag benutzen, weltweit gestreut.
Ja.
Jetzt Frage an dich, wie stellst du sicher, dass es eine individuelle Beratung ist und warum braucht es die vielleicht?
Wir hatten es ja im kurzen Vorgespräch. Also individuell bedeutet individuell deine Ziele und Wünsche.
Mhm.
Das bedeutet, es können jetzt 10 von meinen Kunden 1:1 das gleiche Produkt, gleiche Portfolio, gleiche Anlagesumme haben, aber 10 komplett unterschiedliche Ziele haben. Die werden nur wahrscheinlich vom Zeithorizont sehr ähnlich sein.
Mhm.
Individuelle Beratung bedeutet einfach, dass ich dich erstmal einfach annehme und erstmal einfach nur zuhöre, wo möchtest du hin? Und dann ein Baukastensystem aufstelle und rausfinde, okay, passt das. Also wir machen gemeinsam ein Try and Error und gucken, was passt zu dir. So. Beispielsweise, was immer wieder in der Beratung vorkommt, ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will eigentlich in 15 Jahren dicht machen. So, ich will sagen, in 15 Jahren bin ich durch.
Mhm. Im besten Fall hat er noch gar nichts.
So. Dann sieht die Beratung, dann breche ich die Beratung im Sinne der klassischen Beratung ab und sage, hey, wir müssen über Unternehmertum, über Business reden. Weil du wirst nicht in 15 Jahren dicht machen können, außer du lebst halt frugalistisch. Mhm. Wir cutten jetzt alles bei dir ein. Da muss aber die intrinsische Motivation viel höher sein, dann würdest du nicht bei mir sitzen.
Mhm.
So. Ja, ja.
Ganz wichtig an der Stelle,
ja.
Ich glaube, was Leute dann, wenn es ums Thema Investieren immer abholen, genau. Ist dieses Get Rich Quick.
Genau.
Und ich habe zum Beispiel auch mit einem bald ein Gespräch, der ist Trader.
Ja.
Und der erzählt mir dann zum Beispiel was von, hey, 5% im Monat.
Ja.
Und das finde ich halt brutal, ne? Weil ich ja weiß, historisch langfristig irgendwie 8% pro Jahr ist
genau.
Super. Ja. Und das kriegst du auch hin langfristig.
Ja.
Aber wenn mir jemand sagt, er holt 5% im Monat, dann ist halt für mich, weiß ich nicht, ja, Alarmglocken, ne?
Genau. Also ja. Bei mir geht jede Alarmglocke an. Ich habe mit dem Thema Trading mich noch nicht so auseinandergesetzt, dass ich schieße mittlerweile nicht mehr dagegen. Weil doch sehr viele Leute, die ich für sehr kompetent halte, mir gesagt haben, ich habe es halt nicht überprüft,
aha.
Dass es bei ihnen funktioniert.
Aha.
Ich kenne nur die Fakten, 90% der Trader verlieren.
Ja, genau.
Und der einfache Fakt ist ja, okay, wenn ich als Trader Geld verdiene, verliert jemand anderes Geld. So. Und der nächste Fakt ist ja dann, und das ist ja auch wieder ein Hard Fact, aktiv gemanagte Fonds schaffen es nicht, langfristig den Markt outzuperformen. So, die haben ja diese ganzen Tools.
Ja.
Zum Traden.
Ja.
So, und die haben jetzt auch nicht die dümmsten Köpfe da sitzen.
Hey, die verdienen ja 6-stellige Summen im Jahr.
Hey, genau. Richtig, richtig. Und das ist nur die Kosten des Beraters sind, die meine Rendite so krass schmälern von 5% im Monat.
Ja.
Dann ja, was sind das jährlich? Hast du es mal nachgerechnet?
Ich habe es nicht nachgerechnet, aber da wären wir ja bei ja über 60%, 70% im Jahr.
Nehmen wir 60% im Jahr, das kann kein Berater der Welt kosten.
Mhm.
Dass es mich rausholt. Deswegen bin ich bei Trading halt sehr ähnlich wie bei dir. Gehen bei mir alle Alarmglocken an. Ich bin sehr vorsichtig und glaube da auch ehrlicherweise nicht dran. Aber das ist ein Glaube, das ist kein, ich weiß nicht.
Ja. Ich sehe das ähnlich. Ich bin auf jeden Fall noch an dem Punkt, wo ich dagegen schieße.
Okay.
Allein, um ein bisschen Welle zu machen.
Okay, auch. Ja.
Und weil meine Mission ist, irgendwie den Leuten das beizubringen,
ja.
Auf einfache Art und Weise. Mhm. Und Geld ist wichtig, aber das läuft in meinem Kopf ideal im Hintergrund. Weißt du, wir haben Familie, Freunde, Hobbys. Ja. Und wenn du einmal einen guten Plan hast, eine Strategie, die läuft einfach und ein Trader muss halt jeden Tag was machen.
100%.
Also der macht mehr und hat im Durchschnitt eine schlechtere Rendite. Also warum finde ich das cool? Warum sollte ich es machen?
Ja. Weiß nicht. Da komme ich wieder genau zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, was würde ich meinem Kind beibringen. Zeit ist das Wichtigste.
Ja.
Und zu dem Ansatz komme ich dann auch, warum ist Beratung wichtig? Weil Trading ist ein Business. Genauso wie Immobilien selber zu vermieten, zu kaufen. Das ist ein Business Case.
Ja.
Und deswegen werden Leute damit extrem reich, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich kenne keinen reichen Trader. Deswegen tun wir das mal weg. Aber nehmen wir das Thema Immobilien. Warum sind Leute mit Immobilien extrem reich? Weil das ein Business ist.
Mhm.
Und mit einem Business hebelst du ganz viel, viel schneller deine Rendite. Das kannst du nicht vergleichen mit einem ETF-Sparplan, den du auflegst. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt vergleichen wir nämlich Trading nicht mehr mit einer passiven Geldanlage, sondern ich vergleiche jetzt meinen Trading-Opportunitätskosten mit einem anderen Business.
Mhm.
So, was würde passieren, wenn ich einfach Zeitungen austrage? So, oder wenn ich, weiß ich nicht, handwerklich begabt bin und das einsetze und verkaufe? Oder wenn ich Webseiten moderiere? Oder wenn ich Social Media mache? Oder?
Ja.
Und ich behaupte, 90% der Fälle baust du ein besseres, profitableres und stressfreieres Business auf, wenn du halt nicht Trading als Business nimmst, sondern irgendwas super langweiliges.
Mhm.
Ja, aber ja.
Mal vielleicht zu so einer Beratung. Mhm. Was sind denn so Produkte, die Sinn machen? Mhm. Jetzt hast du gesagt, wir müssen individuell, schaust du dir an. Wie ist der aufgestellt und was sind seine Ziele und wie gehen wir dahin?
Ja.
Was sind denn so Produkte, die Sinn machen, die du im Alltag immer wieder erlebst, die Menschen benutzen?
Ja.
Können wir gerne auch über Versicherungen reden, was da wichtig ist? Da kenne ich mich zum Beispiel wenig aus. Mhm. Ja. und dann gerne auch über Investmentmöglichkeiten. Ja.
Also du hast drei Versicherungen, die du brauchst. Das ist deine Krankenversicherung, das ist deine private Haftpflichtversicherung und das ist deine Arbeitskraftabsicherung. Meistens BU. Eine BU. Mhm. Genau. Kann aber auch was anderes sein. Mhm. So, eine Krankenversicherung ist der erste Tipp, den ich hier jedem rausgebe, von drüber gesprochen, vergleich die. So, die sind in Deutschland zu 95% gleich, haben aber einen deutlich unterschiedlichen Zusatzbeitrag. Das heißt, manchmal sparst du da, je nach Gehalt, zwischen 150 und 400 Euro im Jahr ein.
Da vielleicht eine Frage von mir. Bei so einer Krankenversicherung, da ist ja dann auch wichtig, wenn was ist, dass im Leistungsfall dann auch die Zahlung kommt und die Krankenkasse da ist.
Ja.
Ist das neben dem, was die Kosten, wo die Kosten gering sind, auch der wichtigste Faktor dann wahrscheinlich, oder?
Ja, das Ding ist, die Leistungen sind vom Staat vorgegeben.
Aha.
Das zieht die Schleife wieder eigentlich zu dem Thema Sozialversicherung. Mhm. Das ist eigentlich total schizophren. Wir haben ein System, wo der Staat ganz klar sagt, okay, das muss die Krankenversicherung können. Und dann haben wir aber 90 Krankenversicherer, die das abdecken.
Mhm.
So, wo 90 Vorstände sitzen, 90 Leute, CEOs irgendwie sind oder, das gar keinen Sinn ergibt. Also man sollte ganz viele Krankenkassen einfach zu einem zusammenpanschen und wir hätten von heute auf morgen ein günstigeres Krankenversicherungssystem, was besser wäre.
Aber okay, interessant.
Wieder ausgeklammert, weil, warum juckt das jetzt wieder auch niemanden? Naja, weil Politiker Beamte sind und Beamte nicht gesetzlich krankenversichert sind, sondern privat krankenversichert.
Total strange, oder?
Ich vergiss nicht. Also ich hau auch viel aufs Beamte immer drauf, obwohl das die ja natürlich nichts dafür können. Also die können ja am wenigsten dafür.
Ja.
Aber wir haben ein System geschaffen, wo die Leute, die über dieses System entscheiden, halt nicht von dem System betroffen sind. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Oder nur kurzfristig nicht davon betroffen sind. So, mhm. Ich glaube, Politiker haben schon ein Riesenproblem für die Politik, die vor 20 Jahren passiert ist.
Ja.
Aber halt heute für ihre Legislaturperiode nicht. Also das heißt Krankenversicherung. Kannst du super vergleichen. Die wichtigsten Sachen sind noch abgedeckt.
Kann man das so als Privater auch vergleichen? Gibt es da Portale oder brauche ich da?
Nee, krankenkassen.de, Check24 kannst du eigentlich immer nutzen. Ist halt nicht objektiv. Ich habe niemals reingeschaut, aber die werden halt die Krankenversicherung dir zeigen, wo sie am meisten drauf bekommen.
Ich habe da auch einen ganz krassen Podcast gehört zu Check24, wie die Seite aufgebaut haben, was da dahinter steckt vom Business auch.
Ja.
Sie waren brutal und auch den Markt richtig.
Ja, ja, die machen viel Gutes für den Markt. Was aber, und das ist halt nicht fair, dass sie suggerieren, dass sie unabhängig sind. Das sind sie leider halt nicht. So. Aber das ist ein anderes, würde ich einfach als anderes Thema betiteln. Aber Check24 kannst du dafür gut nutzen.
Ja.
Kassen.de ist aber eigentlich das Beste. Was dort blöd ist, du kannst die AOK nicht vergleichen. Da habe ich ein ganz cooles Tool für. Kann ich mal den Link rausschicken, dann kann man eigentlich alles vergleichen. Mhm. So grundsätzlich sind aber die gängigen großen, da fährst du schon mal echt gut. Und wenn du echt böse Zungen, aber wenn du das System auch scheiße findest, so wie ich, mit den 95 Krankenversicherungen und du bist jetzt bei einer kleinen, dann kannst du das System zwingen dazu, zu sagen, hey, ich gehe einfach zu einem Großen, weil umso weniger Mitglieder die ganzen Kleinen natürlich haben, umso mehr müssen die eingestampft werden.
Mhm.
Und winner takes it all. Irgendwann haben wir dann vielleicht nur noch die Großen und dann kriegen wir auch ein anderes System.
Verstehe.
Aber ja.
Okay, Krankenversicherung ist wichtig.
Private Haftpflichtversicherung.
Mhm.
Kommt vom Verbraucherschutz. Machst du irgendwas kaputt, bist du dafür haftbar. Machst du irgendwas kaputt und du kannst es dir nicht leisten, zahlt die Versicherung. Macht mir irgendjemand was kaputt, weltweit. Und du landest jetzt im Krankenhaus, bezahlt halt keine Versicherung, außer deine Haftpflichtversicherung.
Mhm.
Und dann als letztes, du machst gar nichts kaputt, dir wird aber vorgeworfen, du hast das kaputt gemacht. Und jetzt musst du dafür vor Gericht, hast die finanziellen Mittel nicht, auch schlecht. Ebenfalls die Haftpflichtversicherung.
Okay. So. Ich habe da so einen Merksatz bekommen mal von meinem Dad. Wenn du was absicherst, wenn du eine Versicherung machst, dann nur das, wo dein Leben auch irgendwie verändern könnte im großen Rahmen. Ne?
Genau, richtig. Okay. Weil jetzt machst du irgendwie einen blöden Schaden, der kostet 50 oder 200.000 Euro. Du hast die 200.000 Euro nicht. Jetzt arbeitest du dein Leben lang für diese 200.000 Euro.
Mhm.
Nicht cool.
Ja.
So. Fackelt dir die Bude ab. Du hast echt eine schön eingerichtete Wohnung. Sind 50.000 Euro weg.
Mhm.
So. Ist scheiße. Also, sorry für die harte Wortwahl.
Ja.
Aber das kann man im Normalfall wieder aufbauen.
Ja.
In der Regel. So. Deswegen fast alle Deutsche haben eine Hausratversicherung, ich will die jetzt nicht runterreden, bitte habt die, nutzt die. Aber sie ist nicht essentiell, das brauchst du nicht.
Ja.
Und dann haben wir das Thema Arbeitskraftabsicherung. Weil das, genau wie dein Dad gesagt hat, hey, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst und aktuell Zeit gegen Geld tauschst, was deine Haupteinkommensquelle ist,
ja,
brauchst du etwas, was dafür sorgt, dass du deinen Lebensstandard halten kannst.
Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das geht für Arbeitnehmer, für Selbstständige auch?
Ja,
aha,
genau.
Beruf, ja. Und du sicherst ab, dass du gar nicht mehr arbeiten kannst oder spezifisch das, was du machst, dass das nicht mehr geht? Oder wie wird das
umgehen? Genau, also du sicherst hauptsächlich ab, das, was du aktuell machst.
Okay.
So, weil der Staat sagt, hey, ich bezahle dir nur, wenn du gar nichts mehr machen kannst.
Mhm.
Aber den sozialen Abstieg hat er gar nicht mit. Nehmen wir jetzt den Juristen, der einfach aufgrund von Stress nicht mehr als Jurist arbeiten kann. Das ist, glaube ich, kein stressfreier Beruf.
Mhm.
Dann sagt der Staat halt, ja, weißt du was, kannst doch
Tickets verkaufen
im Zoo. Passt doch zu dir, so ungefähr. Mhm. Oder in der Bücherei arbeiten. Viele Juristen haben ja auch meistens so ein Faible für Lesen, für Bücher, mhm, für Texte. Kannst doch in der Bücherei arbeiten. Ja, den psychischen Stress, den du dir damit nimmst, von hier oben, also von ganz oben in der sozialen Schicht, mhm, auf ganz nach unten, den nimmt ja keiner mit. Was wird jetzt dieser Jurist machen? Der wird weiterarbeiten. Ist gar nichts mehr geht. So, gerade Männer, deswegen haben wir auch mehr Suizide im Männerbereich, ziehen dann halt durch.
Mhm.
Bis halt Sense ist. Die wirken sich dann auf andere Arten und Weisen aus. So, das heißt, ich sichere jetzt als Jurist in dem Fall meine Fähigkeit, als Jurist zu arbeiten, ab.
Mhm.
So, mit einer bestimmten monatlichen Summe. Und jetzt kann man in die jeweiligen Add-ons arbeiten. Vielleicht jetzt als Pro-Tipp hier raus. Also das ist aber auch eine Präferenzsache. Ich finde Kombiprodukte scheiße. Also wenn du eine BU mit Geld-Zurück-Garantie hast, also eine BU, wenn dir nichts passiert, kriegst du dein Geld zurück, ist das meistens irgendwie ein Kombiprodukt mit einer Rentenversicherung. Ich habe noch nie was gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, macht voll Sinn, ist viel besser. Doch einmal habe ich es gesehen, wo ich sage, ja, persönliche Präferenz, kannst du machen,
mhm,
kann Sinn ergeben.
Okay, also Versicherung, Basis haben wir jetzt, okay?
Safe.
Und jetzt hat der Mensch Geld über. Wie legt er das an? Wie kann er das Geld für sich arbeiten lassen? Was sind da gute Produkte, die du empfiehlst, wo du auch aus Erfahrung siehst, hey, das hilft Menschen?
Ja, definitiv. Wäre das Thema, also erstmal kurz-, mittel-, langfristig einteilen.
Mhm.
Kurzfristig wäre so das Thema Tagesgeld oder
Festgeld.
Kann man auch, wenn man pfiffig ist und Lust darauf hat, sowas wie Geldmarktfonds benutzen oder Anleihen.
Ja.
Aber da habe ich ein bisschen mehr Rendite darauf.
Das heißt, kurzfristig, wie ordnest du das ein?
Was zwischen 0 und 10 Jahren.
Das ist kurzfristig.
Das ist für mich erstmal kurzfristig.
Okay.
Und da sage ich, zwischen 2 bis 3 Nettogehälter ist ja so die Faustregel, die man haben sollte.
An Notgroschen,
ja. Genau. Ich sage, je nachdem, was für ein Einkommen du hast, sollte das Ziel sein zwischen 10 und 20.000 Euro. Warum? Und da komme ich dann zu Topf Nummer 2, zwischen 10 und 20 Jahre mittelfristig.
Mhm.
Die Grenzen überlaufen auch übrigens. Ne? Also alles, was für mich kurzfristig ist, muss jetzt nicht kurzfristig sein. Du kannst auch einen gewissen Teil in einem mittelfristigen Topf haben, den du kurzfristig rausziehen kannst. Mittelfristig wäre für mich klassisch das Depot.
Mhm.
Und dann das Thema Kapitalanlage Immobilie, mhm, weil ich sie in der Theorie nach 10 Jahren steuerfrei veräußern kann.
Mhm.
In der Theorie. So, das bedeutet, daher kommen auch diese 10.000 bis 20.000 Euro, die du haben solltest in irgendeiner Art und Weise und relativ schnell liquidieren könntest, wenn sie teilweise im Depot liegen. Weil du brauchst Geld für Kaufnebenkosten, wenn du Immobilien kaufen willst.
Mhm.
Kannst ohne kaufen, möchtest du aber nicht, wenn du kein Geld hast.
Mhm.
Dann nicht. Genau, und dann langfristig wäre das Thema Altersvorsorge, vor allem, was bei uns viel ist, sind sogenannte dritte Schicht Privatrente, weil die an vielen Stellen Positives mitbringt. Dann das Thema Nettopolice oder Bruttopolice, das heißt honorarbasiert oder halt provisionsbasiert. Das kommt dann auf die Situation der Person an.
Was sind denn das dann für Produkte?
Das wäre eine klassische Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung.
Okay.
Das wäre so in dem Bereich. Dann hast du in manchen Fällen, kann so eine Zusatzrente über so eine Basis-Rürup-Rente Sinn ergeben, bewusst in manchen Fällen kann ergeben, gewisses Alter, gewisses Einkommen, kann das Sinn ergeben. Und das Thema wieder Kapitalanlage im Mobil.
Okay.
So, was auch wichtig ist. Wenn du ein richtiger Crack bist, sage ich auch, kannst du mit einem Depot arbeiten, vor allem wenn du viele finanzielle Mittel hast. Schneidest du das Ding halt in eine vermögensverwaltende GmbH.
Mhm.
Dann kombinierst du halt die Vorteile aus Depot und aus Rentenversicherung. Dann ist natürlich der beste Case, meiner Meinung.
Ja. Ich finde jetzt ein paar Sachen ganz interessant. Mhm. Also erstmal finde ich interessant, wie du das einordnest. 0 bis 10 Jahre ist kurzfristig für dich.
Ja.
Mit meiner Definition sage ich persönlich vielleicht ab 7, 8 Jahre wäre schon langfristig für mich.
Ach, krass.
Ja.
Okay, ja.
Und kurzfristig ist vielleicht bei mir 1 bis 2, 3 Jahre.
Ja.
Ne, das finde ich schon mal ganz interessant. Dann finde ich ja interessant, dass du sagst, hey, wir brauchen die 10 bis 20.000 perspektivisch kurzfristig schnell verfügbar aufgrund irgendwie Immobilie, Kauf, Nebenkosten. Und da höre ich dann raus, okay, eine Immobilie ist für dich schon so ein fester Bestandteil oder Teil des Prozesses oder ein Ziel,
ja,
eine Immobilie mit einzubinden als Kapitalanlage, richtig?
Ja, richtig.
Warum?
Weil ich glaube, wenn man sich das, also wenn man es sich mal genauer runterbricht und sagt, okay, was ist meine Altersvorsorgelücke? Also meine echte Altersvorsorgelücke nach Inflation und womit wir von der Rente ausgehen können. Dann komme ich relativ schnell zu dem Schluss, verdammt, wenn ich jetzt nur einen Sparplan nehme, der mir 7-8% Rendite gibt, brutto, ganz wichtig, muss ich verdammt viel Kohle monatlich auf die Seite legen von meinem heutigen Netto.
Mhm.
So, warum? Einfach, weil die Abgaben sehr hoch sind. So, das bedeutet, ich brauche irgendwo eine Möglichkeit, um Zinseszins zu künden. Könnte man mit Zahlen sich auch anschauen. Aber Immobilie bietet dir genau diese Möglichkeit. So, warum? Ich kann die Steuern, also Immobilie als Kapitalanlage, kann ich die Steuern die Zinsen von der Steuer absetzen, ich kann die Kosten absetzen. Also ich kann ganz, ganz viele positive Dinge mit einer Immobilie tun. Witzigerweise, ich kann es dann auch noch mit Aktien kombinieren, da wird es aber auch schon spezieller. Aber das ist ein essentieller Bestandteil, warum ich halt sage, okay, wenn ich wirklich Altersvorsorge, ich nenne es gerne finanzielle Freiheit, weil für mich ist Rente nichts anderes als finanzielle Freiheit. Ich höre auch zu arbeiten und bekomme immer noch genug Geld. Wenn ich das wirklich gut machen will, will ich mir den Staat mit reinholen, weil das Negative ist, wir zahlen unnormal viele Steuern. Das Positive ist aber, unser System ist so aufgebaut, wenn wir investieren, zahlen wir extrem wenig Steuern. So, und nutze ich diese Hebel, kann ich halt gewinnen. Das heißt, hole ich mir den Staat mit ins Boot, gewinne ich halt. Deswegen ist Immobilie als Kapitalanlage, sofern du natürlich ein gewisses Einkommen hast, ne? Einer der Hebel, die für mich in der Beratung eigentlich fast immer
spannend ist.
Ja.
Also mit Thema Immobilie habe ich mich im Detail noch nicht auseinandergesetzt, einfach weil es finanziell auch noch nicht möglich ist und weil ich diese Flexibilität noch haben will.
Ja.
Kennst du Dr. Gerd Kommer?
Ja, klar, natürlich.
Ja. Und der hat ja auch in ihm ein Buch rausgebracht, Immobilie versus ETF-Sparplan oder ne? Aktieninvestments.
Ja.
Und ich ziehe mir von dem gern Interviews rein oder Blogartikel. Ich finde ihn halt sehr seriös. Oder
hast du ihn auch voll, unnormal. Der hat früher unsere Fonds gemacht, tatsächlich.
Ah, okay.
Ja, also in den Netto-Policen haben wir das Management von
Gerd
Kommer. Genau, ja, war irgendwann zu teuer.
Ja. Der hat ja auch seinen eigenen ETF aufgesetzt.
Genau,
Wahnsinn, wie viel Kapital da jetzt schon drin ist.
Wahnsinn, ne? Haben wir immer auch einen Riesenjob.
Ja.
Einer, macht einen Riesenjob.
Ja. Aber was ich dann immer so raushöre, ich habe dann ein paar Leute, auf die vertraue ich mal blind. Mhm. Und der Gerd Kommer zählt für mich dazu.
Ja.
Und Gerd Kommer hat dieses Immobilienthema aufgeschlüsselt und sagt, hey, die Realität der letzten 100 Jahre für einen deutschen Privatanleger war allenfalls ein Inflationsausgleich.
Ja.
Sprich, wir sprechen von 2-3%. Aber die Realität des Aktienmarkts war eher 7-8%. Warum stehst du trotzdem hinter der Immobilie?
Ja. Jetzt wird es spannend. Genauso sehe ich nämlich auch. Das Ziel sollte nicht sein, die Immobilie zu nutzen, weil die Immobilie das geile Investment ist. Immobilie ist, egal welchen Bereich du dir anschaust, Sicherheit, Flexibilität, Rendite, das schlechtere Investment als Aktien. Weil eine Immobilie kann zerbombt werden, viel mehr Klumpenrisiko, ich kann sie nicht so leicht veräußern, etc. Immobilie bringt aber einen Riesenpunkt mit rein, das ist das Thema Hebel.
Fremdkapitalhebel. Und Kosten, die du absetzen kannst.
Aber das gehört ein bisschen auch zu Fremdkapitalhebel. Ja. Mhm. Bringt sie mit, die du einfach mit Aktien sehr schwer abbilden kannst.
Mhm.
So kannst es theoretisch machen und sagen, naja, okay, ich hole mir halt jetzt einen Privatkredit, 70.000 Euro, gib ihm MSCI World. Wäre gut gegangen, sind aber ganz andere Zinsen. Und die Zinsen kannst du ja leider auch nicht steuerlich geltend machen. Das wär für mich der Punkt, der für Immobilien spricht. Ich habe einen Punkt vergessen. Und Flexibilität wird dir weggenommen. So, ich habe gerade eben von meiner Mutter gesprochen, die finanziell sehr erfolgreich geworden ist mit Immobilien.
Mhm.
Glaube, sie hätte auch die Disziplin für Aktien gehabt.
Mhm.
Aber Fakt ist einfach, wenn du da so einen Betonklotz hast, dann verkaufst du eigentlich von heute auf morgen. Meine Mutter hat wann bin ich geboren? 96. Meine Mutter hat in den 90er Jahren 2 Wohnungen in Paris gekauft.
Krass.
So. Dass das rückwirkend irgendwann, dann hat sie sich veräußert, ich glaube irgendwie so 15 oder so, einer der besten Entscheidungen war, die sie jemals getroffen hat, die damals überteuerten Immobilien, die irgendwann die Immobilienblase platzt, ist rückwirkend wahrscheinlich sehr zu verstehen. So. Und diesen Betonklotz kriegst du halt nicht von heute auf morgen verkauft. Und das ist ein riesen Benefit, den du auch bei Immobilien hast. Zudem, ich habe es gerade eben schon gesagt, was passiert, wenn ich jetzt die Kombination aus Aktien und Immobilien habe, ist, wenn ich genug in meinem Portfolio drin habe, à la Gerd Kommer, im besten Fall baue ich noch Anleihen ein, um mehr Sicherheit, weniger Schwankungen drin zu haben, etc.
Mhm.
Oder in Krisenzeiten nachzukaufen, booste damit nochmal meine Rendite. Kann ich in der Theorie, das ist Verhandlungsbasis oder deine Beraterbasis, sagen, weißt du was, liebe Bank, ich tilge Ihnen jetzt weniger. So, und der Vorteil für Sie ist, Sie haben gerade eine Immobilie, die hat den gleichen Wert. Das heißt, wenn ich pleite gehen sollte, sind Sie gut drauf. Zusätzlich, was ich noch vermache, ist mein Depot, meine Depotpolice, gebe Ihnen die zur Verfügung. Die gehört Ihnen, bewerten Sie die. Sollte ich nicht zurückbezahlen. Und dafür, liebe Bank, möchte ich aber keine Tilgung zahlen, sondern die ich bei euch als Tilgung bezahle ich Ihnen, der aktuell Ihnen gehört, in Ihren Sparplan rein. So, und jetzt baue ich halt einen doppelten Hebel auf, weil ich auf der einen Seite die Vorteile von Aktien mitnehme, Sicherheit, Flexibilität, Diversifizität, aber auch Rendite.
Mhm.
Und die Vorteile einer Immobilie, nämlich das einfache Thema Hebel.
Spannend.
So, und so ist der Beratungsansatz, den ich mit sehr vielen Kunden fahre, der aber sehr langfristig ausgelegt ist. Warum? Du musst halt die richtige Immobilie auch befahren. Also kannst du nicht mit eher, keine Ahnung, ich bin jetzt mal in Duisburg, King, alle Duisburger, es tut mir leid.
In Duisburg, habe ich gehört, ist der Parkplatz von Düsseldorf, oder wie war das?
Ja, es ist hier dran. Also, ich glaube, ja, die Stadt tut sich schwer. Ich will nichts Böses sagen, aber Ruhrgebiet ist schon sehr interessant und es gibt viele Gründe, warum wir das da alles nicht hinkriegen. Wobei Duisburg ja eigentlich Top-Infrastruktur ist. Du brauchst 20 Minuten nach Düsseldorf. Das heißt aber die Hälfte der Miete. Mhm. Aber nehmen wir einfach mal Duisburg. Kann ich sehr günstig eine Wohnung schießen? Da würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Da würde ich wahrscheinlich mit einer hohen Tilgung fahren. Weil da halt, naja, da kann halt viel kaputt gehen. Aber jetzt Düsseldorf Innenstadtlage oder Köln Innenstadtlage. Das ist da was mit meiner Immobilie an sich. Also, dass die sich nicht entwickelt, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich.
Wie sieht es bei dir aus? Privat hast du schon eine Immobilie?
Ich habe selber noch keine gekauft. Das steht dieses Jahr an. Einfach, weil ich mit der Steuer nicht so gut bin, wie ich sein sollte, was Abgeben angeht und die Steuererklärung. Aber das sind jetzt Dinge, die ich Ende des Jahres angreife. Ich habe im Januar geheiratet. Das ist mir sehr wichtig, dass meine Frau eine Immobilie kauft. Und dann ich halt dementsprechend auch, um noch tiefer in die Thematik reinzugehen, weil Thema Aktien, da bin ich auch voll bei dir, da sollte man es einfach gestalten. Beim Thema Immobilien, wenn wir über Versicherung schwarze Schafe reden, dann haben Leute halt noch nicht über Immobilien geredet. Also das ist absurd, wie viele Leute da draußen sind, die einfach nur schnelles Geld machen wollen.
Was ganz aktuell ist, eine S&K, hast du sind ja jetzt wieder back in business. Ich fände es ganz spannend, weil ich habe das damals auch nur beobachtet von außen, Spiegel-TV,
genau,
die Betrüger und
ja,
so.
Voll.
Und also ich habe die, muss ich ehrlich sagen, schon verurteilt, mhm, ne, als Betrüger. Ja. Jetzt sind die aber online und die rechtfertigen sich und ja, erklären, wie das war und dass es gar nicht so dann war, wie in, das, in den Schlagzeilen ist.
Ja.
Finde ich auch ganz spannend, ne? Was ist da jetzt wirklich passiert, auch undurchsichtig für mich? Von, also irgendwas haben sie ja falsch gemacht, weil die waren ja 8 Jahre im Knast, ne? Aber ob es dann um hunderte Millionen ging oder nicht, ja.
Das, ich glaube, das muss man auch irgendwo rausfiltern, ne? Also es sind halt auch welche, an denen man auch gerne ein Exempel statuiert. Wie, weil sie sich halt auch so gegeben haben, wie sie sich.
Ja,
ja, voll aktuell. Immotomi auch extrem aktuell.
Was ist bei Immotomi passiert?
Bei Immotomi ist einfach, dass das, die so oft im Immobilienmarkt passiert, einfach Immobilien gekauft wurden und da wurde halt dann eine Marge draufgelegt von 40%, 50%, 60%, 70%. Mit einer Bank, die alles mitfinanziert. So, damit, wahrscheinlich war es keine Bank, sondern ein Berater, der sehr viel Freifahrten hatte, mhm, und alles finanziert bekommen hat. So, das bedeutet, wenn ich als Immotomi einen sehr, sehr authentischen Kanal aufbaue und dir sage, jeder kann Immobilien kaufen und wir haben hier die Immobilien, mit denen du erfolgreich wirst.
Ich kaufe sie ihm eigentlich auch ab von der Art und Weise, der ist ja
voll. Ich war richtig geschockt. Ja. Ey, ich war richtig geschockt. Ich habe tatsächlich als erstes an Spiegel gezweifelt, da die Branche ihn schon sehr hart abkanzelt und auch viele aus der Branche sich da schon hart distanzieren.
Mhm.
Tue ich mich schwer, irgendwo wo mich da hinzustellen und zu sagen, ja, okay, ist berechtigt oder unberechtigt. Dafür habe ich aber auch noch keinen Kauf durchlebt, um da wirklich viel, viel mitzureden.
Ja.
Fakt ist aber, die Marge, die er draufgehauen hat, passt nicht zu dem Image, was Immotomi quasi nach außen gibt.
Ja.
So, es ist dann eher, ich meine, bei uns sind auch ordentliche Margen auf den Immobilien drauf.
Mhm.
Bei jedem Vertrieb übrigens.
Ja.
Also wenn du dir eine Immobilie holst bei einem Vertrieb, sind da ordentliche Marge drauf. Das ist aber bei uns halt relativ klar, weil wir halt auch drüber geredet. Und wenn ich bei Immotomi auf den Link draufklicke und dann von einem Vertriebler angerufen werde, dann gehe ich nicht davon aus, dass da die Art und Weise von Marge drauf ist.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau. Also blind kaufen, auch da, keine gute Idee.
Mhm. Ich sehe schon, ich glaube, wir könnten uns jetzt noch eine Stunde oder zwei weiter unterhalten. Ja. Ich hatte eigentlich auch noch viel mehr Themen irgendwie im Kopf,
ja,
die wir abarbeiten.
Ja.
Du wolltest noch in das Thema Strukturvertrieb reinspringen?
Ja. Ja, wenn du magst, gerne.
Ja.
Vielleicht irgendwie so vorab, was so vielleicht die Wahrnehmung von vielen Menschen, ja, ist oder die Vorurteile.
Ja.
Strukturvertrieb ist ja eine Art und Weise, wie vertrieben wird, sprich, ja, dass da gibt es dann Menschen, ich versuche es in meinen Worten
zu erklären. Ja, gerne, gerne.
Kannst auch kritisch raushauen, gerne.
Ja,
ja.
Menschen einfach, die, ich hole dich bei mir ins Team und, ja, dann verdiene ich an dir, du holst den nächsten und ich verdiene dann an allen so mit.
Genau.
Es geht viel um Teamaufbau, es geht um Vertrieb.
Ja.
Ja, Strukturvertrieb, immer ein ganz besonderes Klima, finde ich. Eine geile Art und Weise, Vertrieb zu lernen.
Mhm.
Aber auch sehr gefährlich. Genau.
Ja.
Ich sag dir ehrlich, das war auch eigentlich eins der Punkte, die ich dich ganz, ganz dringend fragen wollte. Sehe ich als eine der größten Gefahren im Finanzbereich.
Ja.
Dass viele junge Leute reinkommen.
Ja.
Die werden geschult im Vertrieb und es sind stabile Vertriebler.
Ja.
Aber die haben das Wissen gar nicht von der Finanzbranche. Die wissen halt, die Produkte sind gut und
wo, ja,
kann ich es verkaufen.
Ja.
Aber ist das für einen Kunde gut? Weißt, und da sehe ich eine Riesengefahr. Ja. Es ist halt nicht, dass man sich 5 oder 10 Jahre mit dem beschäftigt und dann anfängt zu verkaufen,
ja,
sondern man fängt am besten schon an zu verkaufen, bevor man irgendwie weiß, was wie der Hase läuft.
Ja, ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, was wir als komplette Branche aber haben. Und
wie ist es persönlich für dich? Wirst du dann auch teilweise mit so Vorurteilen konfrontiert?
Klar.
Du rufst jemanden an und der sagt, ey, geh mir nicht auf.
Ja, klar. Aha. Heute natürlich weniger, weil ich nicht mehr diese klassische Art von Vertrieb mache. Also
ja,
vielleicht hört sich das überheblich an, aber ich habe mich zu nicht genügend Kundenanfragen. Ich muss eigentlich anfangen rauszupicken, was mir emotional sehr schwer fällt, weil ich, wie gesagt, irgendwo christliche Werte, will ich eigentlich den Leuten helfen, die halt nicht so gut, nicht so viel Finanzwissen haben. Und das steht in Konkurrenz mit der Provision, weil Fakt ist, wenn jemand mehr Geld verdient, verdiene ich mehr Geld daran. wenn der Konzepte umsetzt. Wenn der zwei Immobilien kauft und die andere Person gar keine kaufen kann, dann ist es klar, dass ich dort einen deutlich, deutlich höheren Gewinn habe. Das gleiche Problem habe ich aber auch mit Honorar. Also ein Honorar kann jemand, der viel Geld hat oder besseres Finanzwissen hat, funktioniert, weil er hat Rücklagen an jemand, der hat keine Rücklagen. Mhm. So, das ist auch, ich glaube, da ist ein Riesenproblem.
Warum hast du dich entschieden, in den
Strukturvertrieb
reinzugehen und aber auch jetzt drin zu bleiben?
Ja, genau. Tatsächlich das Erste, was ich gesagt habe, weil ich habe ja mich entschieden, meinen Vertrieb zu verlassen mit einer sehr ekligen, langen Kündigungsfrist. Weil ich überlegte, okay, ich könnte jetzt so 100% vom Kuchen nehmen. So, weil ein Strukturvertrieb macht im Endeffekt nichts anderes. Du bekommst die Provision und die wird jetzt durch den Vertrieb durchgegeben.
Ja.
So, also für die, die es nicht wissen, keine Ahnung, 5.000 Euro Provision und die gehen jetzt nach Stufen, gehen die von oben nach unten durch. So, und ich bekomme dann einen Teil dieser Provision. Du kannst halt quasi selber direkt anbinden, dann hast du keine Infrastruktur, dann hast du keinen Vertrieb hinterher, kein Team dahinter und sagst, du bekommst 100%. So, das wäre bei meinen Umsätzen schon relativ viel. Nicht relativ, das ist viel jetzt.
Aber die Struktur fehlt dir dahinter auch. Das ist ja nicht nur Vertriebsstruktur, sondern auch Apps oder Vergleichsportale oder.
Ja, genau. Aber die kriegst du relativ günstig, okay. Weil das ist ein Trugschluss, den die Leute gerne da draußen erzählen. Mhm. Aber du bezahlst ja im Strukturvertrieb, musst du ja auch keine Kosten investieren. Die Kosten sind gar nicht so hoch, wie man es denkt.
Mhm.
So, also auf jeden Fall stehen die in keinem Verhältnis. Und B, ja, stimmt. Aber das sind ja nicht die Leute, die an dir verdienen, die diese Kosten bezahlen, sondern dein Vertrieb.
Mhm.
So, das ist nur der Overhead des Vertriebs, der deine ganzen Systeme bezahlt. Nicht der Overhead, der an deine Führungskräfte geht im Strukturvertrieb. So.
Mhm.
Ich kann jetzt Königswege als gutes Beispiel nehmen, da darf ich auch über die Zahlen sprechen, weil es sehr transparent ist. Bei uns bleibt 10% im Vertrieb. Wahrscheinlich im Schnitt werden es um die 15 bis 20 sein, weil es gibt eine Mischkalkulation, sind nicht immer 10%, weil das ist 15 bis 20%.
Mhm.
Der Rest der Branche sind wir irgendwo bei 30-40%.
Mhm.
Das heißt halt ungefähr 20% für die Systeme. Kriegt dieses Thema auf jeden Fall für günstigeres Geld, würde ich die auch bekommen. Der Rest steht ja an meine Uplines. Mhm. So, also an die Linien da drüber, so, die ich für Mentoring bezahle. Die ich dafür bezahle, dass sie mir vertrieblich helfen, die mir bei der Führung helfen, die mir helfen, Social Media aufzubauen. So, den Finanzier, die gäbe es heute nicht ohne meinen Mentor.
Wer ist dein Mentor?
Rigmar Erke.
Mhm.
Genau, also kann man abchecken auf Instagram, rigmar.erke, glaube ich. Hat einen sehr coolen Podcast, Stornofabrik. Also okay. Für die Leute, die Strukturvertrieb spannend finden, geht's darum. Wir haben aber das mit den jungen Leute kommen in den Vertrieb. Junge Leute beraten Menschen und haben gar keine Erfahrung.
Mhm.
Und ich glaube, du sprichst etwas 100% Richtiges an. Und ich habe bewusst die ganze Branche angesprochen, weil es in der Bank genau das Gleiche.
Mhm.
Wir setzen da einen Azubi hin, der macht 4 Schulungen, war 4-mal in der Berufsschule und so, berät jetzt einen Kunden.
Aber in der Bank ist die Stimmung viel gedämpfter, viel,
genau.
Ich sage jetzt mal bewusst seriöser, weil im Strukturvertrieb ist ja schon viel mit Hype und
100%.
Es ist schon ein ganz anderes Klima wie jetzt in der Bank. Positiv sogar, würde ich sagen, weil das
schon cool ist. Genau, richtig. Die Frage, die ich jetzt dann an dich zurückspiele, was würdest du im Schnitt sagen? Klammern wir die deutsche Vermögensberatung aus, weil die einfach keine Mehrfachagenten sind, die sind Einzelvertreter. Würdest du, nimm die Eurofinanz.
Nachher werden wir jetzt noch gesperrt.
Ja, kann sein. aber ich habe da nicht so Angst. Die spannende Frage wäre ja jetzt von deiner Seite aus, wo siehst du denn jetzt die Beratung besser? Was du damals bei der Eurofinanz nach den 2-3 Wochen gemacht hast oder bei der Sparkasse um die Ecke?
Ich würde beide nicht machen.
Beide nicht machen? Ja, aber welche findest du besser? Jetzt grundsätzlich, du fährst die nächsten 40 Jahre damit. Würdest du sagen, bei der Sparkasse ist das besser?
Nee. Also Bank geht gar nicht.
Genau. So, also das heißt, 3 Jahre Ausbildung machen ja auch leider noch keine guten Berater.
Ja.
So, das heißt, es braucht ein anderes Vehikel. Es braucht mehr Schulung. Da kommt das Unfaire, warum Strukturvertrieb? Weil das, was jetzt grob unfair ist, was passiert denn? Wer bekommt denn die gut ausgebildeten Berater? So, So, das bekommen die Leute, die richtig viel Kohle haben. In Private Equity, in der Steuerberater, der nochmal extra sich mit den Thematiken auseinandersetzt. Das ist der, hier, Private Equity habe ich schon angesprochen, Family Offices, etc. Das sind die Leute mit den Doktortiteln, mit den Topmastern von Target-Unis, mit der Erfahrung vielleicht, langjährige Bankerfahrung. Das heißt, wir haben ein System, wo die ganzen unerfahrenen Berater den Mittelstand beraten und die ganzen Top-Berater eigentlich nur gegeben sind für die Top-Leute unten, für das reichste 5%. Und deswegen, um deine Frage, warum bin ich im Strukturvertrieb geblieben? Weil das möchte ich ändern. Ich möchte hochwertige Beratung in die breite Masse bekommen. Mhm. So, weil ich bin oft nur ein Mensch, wenn ich alleine jetzt unterwegs wäre und nicht im Team beraten würde, würde ich mich auf die, ganz natürlich, würde passieren, auf die Berufsgruppen spezialisieren, die viel Kohle finden. Mhm. So. Profifußballer. So, meine Schwester ist Profifußballerin. Würde ich nicht beraten? So, warum sollte ich? Ich habe den gleichen Aufwand bei jemandem, der das 10-fache verdient. Mhm. So, dann würde ich den nehmen. Ich würde keine angestellte Krankenschwester beraten. Ich würde den Arzt beraten. So. Und ich würde zu dem System beitragen, finanzielle Bildung, ist ungleich verteilt. So.
Vielleicht an der Stelle mal ganz interessant.
Ja.
Du bist bekannt als der Finanz-Jedi.
Genau.
Dein Team hat 6 Leute insgesamt.
Nee, wir sind mittlerweile 20.
Ihr seid schon 20. Wir
sind gerade
richtig. Auf der Website habe ich 6 gefunden, kann es sein?
Ja, ja, genau. Okay. Also das muss mal geupdatet werden. Das liegt daran, dass ich jemanden im Team habe. Mega, also Giuseppe, mit dem ich arbeite, der vertrieblich extrem viel mitgebracht hat.
Ja.
Und das Finanzwissen dann halt schneller aufsaugen konnte und schnell gute Beratung machen kann. Und der da echt viel ins Team spült. Wir sind aber auch auf der anderen Seite mit sehr guten Beratern gerade am Start. Lizenzierte Berater sind es aber nur 4.
Okay. Dann sag doch mal, vielleicht für die Leute da draußen, die sagen, ey, der Typ, den finde ich cool, ich finde die Story interessant, ich finde den sympathisch.
Ja.
Wo können Menschen dich finden?
Finanzjedi, LinkedIn, schreib mir eine Nachricht. Und wir gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Ich sag dir ehrlich, ob ich dich irgendwo sehe in diesem Bereich. Oder ob ich ein anderes Business für dich besser sehe. Mhm. Also was besser zu dir passt, weil du andere Erfahrungen mitbringst. Können sehr gerne melden.
Auf Instagram bist du auch sehr aktiv.
Genau, Instagram, LinkedIn. Auf der Webseite findet man, glaube ich, auch meine Nummer. WhatsApp ist das Leichteste, oder mich anzurufen. Mhm. Da kommst du am schnellsten durch. Genau. Ja.
Okay, cool.
Dann sprechen wir. Ich garantiere für nichts. Also nicht jeder, der sagt, ich möchte, mit dem arbeite ich, aber auf jeden Fall quatschen, das definitiv.
Ja, ich weiß nicht, wie kam bei uns der Kontakt zustande? Ich glaube, ich habe dich angeschrieben.
Ja, du mich oder ich dich, weiß es nicht.
Ich denke sicher, dass ich dich angeschrieben habe und dann, hey, lass uns mal quatschen. Videocall, das ging auch alles relativ schnell, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Und ich meine, wir haben 20 Zuschauer regelmäßig bei unserem Podcast. Ja. Also wir sind super klein, ne?
Ja.
Ist auch, finde ich, uneigennützig von dir, dass du dir jetzt Zeit nimmst dafür. Mhm. Und da merke ich schon, so, das ist schon dein Herzensthema. Du hast natürlich eine Frau und du möchtest auch deine Familie dann ernähren, ne?
Ja.
Und du sollst auch was verdienen und so soll es auch sein. Aber ich merke schon dein Thema irgendwie. Du brennst dafür, ne? Ist mehr jetzt als nur Kohle.
Nee, auf jeden Fall. Also wenn es nur um die Kohle gehen würde, auch wieder die Schleife zu Strukturvertrieb. Ich glaube, der deutsche Staat hat etwas sehr Gutes gemacht.
Mhm.
Und zwar Stornohaftungen eingebracht.
Dass man Rücklagen haben muss.
Dass man Rücklagen als Berater Rücklagen haben muss.
Das ist über Jahre,
über 5 Jahre, 5 bis 8 teilweise sogar, dass du deine Provision zurückzahlen musst, wenn ein Kunde seine Verträge kündigt. Und diese Verträge sind monatlich kündbar. Mhm. Das ist ärgerlich und ich kenne viele, die sich darüber aufregen. Ich behaupte aber, wenn du deine Hausaufgaben vorher gut gemacht hast, eine geile Einnahmen-Ausgabenrechnung, eine gute Verteilung der Gelder, dann geht nichts in den Storno. Also dann storniert der Kunde seine Verträge nicht. Außer, wenn du ihm Scheiße erzählt hast über die Verträge.
Mhm.
So. Und dann hast du es auch verdient. So. Sorry to say. Aber du fängst ja schon eine Selbstständigkeit an und das
sagt einem schon jeder Strukturvertrieb, was sie nicht sagen, ist halt die Nachteile von Selbstständigkeit,
ne?
Dass du halt selber verantwortlich bist und da fangen halt viele naiv an. Aber ja.
Vor allem selbst und ständig.
Genau, selbst und ständig. Genau, richtig. Solche Themen halt auch. Hey, du machst hier die Verträge und dann haftest du halt auch 5 Jahre
davon.
Es wird oft nicht transparent genug geschildert, naja, ist auch scheiße. Ja, fängst du bei uns die Selbstständigkeit an. Wenn du morgen aufhörst, musst du 5 Jahre trotzdem haften. Ja, ist halt blöd, aber ich bin voll bei dir. Also wir haben, das ist ultra gefährlich. Das ist ultra, ultra gefährlich, dass wir so früh in die Beratung gehen. Und es ist trotzdem meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir machen können. Ja.
Wenn wir vielleicht so ein bisschen versuchen, einen Abschluss zu finden.
Ja, gerne.
Wie kriegst du Menschen dazu? Im Endeffekt geht es ja darum, dass ein Mensch sagt, ich verzichte jetzt auf Konsum, auf jetzt irgendwie mir Wünsche zu erfüllen, investiere das, um langfristig mehr zu haben.
Ja.
Wie kriegst du Menschen, gerade aus unserer Generation, die oft im Moment lebt und jetzt das Maximum rausholen will, dazu zu sagen, hey, mir geht's jetzt schon besser, wenn ich weiß, hey, ich habe in 10, 20, 30 Jahren vielleicht mehr. Was sind da Hebel, was sind Erfahrungen, die du da hast im
Alltag? Das ist, das ist maximaler Vertrieb. Das ist das, wo ich verkaufe. Also wirklich auch in...
Du verkaufst denen dann den Traum von, guckt euch mal an, was könnte es sein, wenn ihr den Weg geht.
Genau, da arbeite ich tatsächlich auch mit Angst. Wenn du den Weg weiter so gehst mit Klarna, 30 Tage Paper, wie sieht's denn dann aus?
Aha.
Da arbeite ich auch wirklich, also da arbeite ich auch bewusst mit Angst und Horrorszenarien. Und was dieses Thema angeht, bin ich auch der Vertriebler. Bin ich vielleicht manchmal auch der asoziale Verkäufer. So. Nicht bei der Person, wo ich sehe, okay, da bleiben jeden Monat 25% vom Nettogehalt übrig, sondern bei den Personen, wo 0 Euro übrig bleibt, wo 10% nur übrig bleiben. Da bin ich der Vertriebler und da wird halt alles Mögliche gespielt. Also das eine ist Future Pay. Da sage ich aber übrigens, bin ich der nicht gute Vertriebler. Also ich habe schon viele Menschen vergrault mit dieser Art, die dann im Nachgang gesagt haben, Luca, du bist unverschämt, du bist unfreundlich, du willst mir nur was verkaufen oder sonstiges. Das, wenn ich das sage, dann glaube ich manchmal unsensibel und da gelobe ich Besserung. Ich das nicht mache, weil ich den Leuten was Böses will und nicht nur aus meinem eigenen Nutz. Das nennt sich, also zurück zu dem Thema Future Pacing, so nennt sich das, hey, den Leuten halt ausmalen lassen, was bedeutet das denn für dich, für die Zukunft, wenn du so weitermachst. So, weil dafür, das, was ich am Anfang meinte, ich glaube schon, dass man verstanden hat, dass die Rente nicht reicht. So, gerade wenn du in der Großstadt wohnst und Rentnerpfandflaschen sammeln siehst. Immer mehr. Und wir haben vorhin ganz kurz von der Generation gesprochen, aber die Generation unserer Eltern, bei denen ist auch vielen Kids oder in unserer Generation ist bewusst, dass sie ihren Eltern helfen werden in der Rente. Dass das nicht so easy vonstatten gehen wird. Und diese Bilder, die baue ich dann auf. Also weniger so dieses Konsum dann in 10 Jahren oder in 20 oder in 30 oder in 40. Ich glaube, da muss man tatsächlich Angst in Anführungsstrichen einfach mit Konsequenzen halt arbeiten. Aber das ist das Schwerste. Also,
ja. Für mich fühlt es sich jetzt auch schon gut an, irgendwie zu wissen, hey, ich habe da jetzt Geld, sei es 10.000 oder 20.000 und ich könnte vielleicht jetzt schon die Markenklamotten tragen, das Auto fahren, wo ich mir vielleicht vorstelle.
Ja.
Aber, weißt du, allein das Wissen, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich muss ja nicht, gib mir ja jetzt,
oh, ich hau die ganze
Zeit ins Mikrofon. Gibt mir ja jetzt schon ein besseres Gefühl, ohne Pain, weißt du?
Voll.
Ohne, dass ich jetzt ja was mache eigentlich.
Ja.
Und ich nehme unsere Generation auch so wahr, hey, wir versuchen irgendwie bewusster zu sein als unsere Eltern, ne? Und wir achten auf unsere Gefühle und wir gehen drauf ein.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind wir aber dann doch ganz anders, weil du hast auch von deiner Mama erzählt, die hält das Geld zusammen, die weiß, was es bedeutet. Und unsere Generation versucht irgendwie achtsamer zu sein, ist aber gleichzeitig unachtsamer und haut raus.
Ist total krass. Schizophren auf der einen Seite, ne?
Ja.
Also so, es gibt ja ganz viele Themen, die jetzt irgendwo neu dazukommen, aber das, was halt Wahnsinn ist, ist einfach, die Werbung, die wir halt bekommen. So, das sollte auch jedem, der gerade zugehört hat bis hierhin, und sich das manchmal fragt, warum fällt es mir denn so schwer, mein Geld zusammen zu sagen, ja, Werbung ist halt geisteskrank, persönlich geworden.
Ja.
So denkst du über eine Sache nach und kriegst dafür heute Werbung.
Und das ist nur das, was dir bewusst auffällt, das, was dir unterbewusst auffällt, das weißt du ja dann.
Mhm. Also, ich glaube, alle Systeme sind halt besser geworden, ne? Wir wissen heute mehr über investieren denn je. Aber ich weiß halt auch mehr denn je, was ein iPhone kostet, wie schnell ich das bekommen kann und sind halt 2 Klicks entfernt.
Ja.
Und dann bezahle ich auch erst in einem Jahr dafür.
So. Kann jeder investieren?
Ja, 100%.
Braucht man einen Berater oder nicht?
Gute Frage.
Nein. Braucht man nicht?
Ne, ganz einfache Aussage, weil braucht man Berater, wäre ja so wie eine Haftpflichtversicherung. Brauchst du eine Haftpflichtversicherung? Ja.
Mhm.
So, brauchst du einen Berater?
Nein.
Ist schlau, einen Berater zu haben? Meiner Meinung nach ja.
Mhm.
Viele Kennzahlen dafür. Aber es ist kein Muss mehr.
Okay.
So berate ich auch übrigens. Also ich berate dich so, dass du es in der Theorie im Nachgang selber umsetzen kannst. Du bekommst die Portfolien, du bekommst die Strategien, du bekommst die Ideen, alles an die Hand. Wir reden über die Provision. Wenn du der Meinung bist, lohnt sich, ist fair, dann setzt du das Ding um. Und wenn nicht, be free.
Ich fand es jetzt ganz interessant, dass du auch Glaube und christliche Werte gesagt hast. Ist jetzt was, wo wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr so oft hören.
Stimmt, ja.
Für mich persönlich ist Glaube auch, spielt eine große Rolle in meinem Leben.
Cool.
Ich bin nicht unbedingt Freund der Kirche, aber für mich ist Glaube was ganz Persönliches und Gott spielt eine wichtige Rolle irgendwie für mich, ne?
Ja.
Ist es bei dir auch so?
Ja. Auf jeden Fall.
Wie hilft dir der Glaube im Alltag oder spielt es eine zentrale Rolle? Oder ist es einfach für dich auch so eine persönliche Sache, die du vielleicht mit deiner Familie oder für dich selber machst?
Mhm.
Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich fand das total spannend.
Glaube hilft mir, andere Menschen im Mittelpunkt zu stellen.
Mhm.
Nächstenliebe zu leben. Ich glaube, von meinem Charakterzug bin ich weniger. Also so, keine Ahnung, wenn man so ganz klein auf mich schauen würde, der 5-jährige, 6-jährige Luca, erstmal ein Egoist.
Mhm.
Also jeder Mensch ist ein Egoist, aber halt auch so wirklich Ego-Egoist. Das hilft mir. Das hilft mir in dem Bereich sehr gut. Und es hilft mir enorm dabei, dass ich mich verbessern will für was Größeres. Also, dass ich keine faulen Ausreden gelten lasse. Zum Beispiel, als ich mir überlegt habe, das alles ganz alleine zu machen. Ja, da verdiene ich mehr und dann gebe ich das Geld aber aus, um auch noch besseren Service zu machen.
Mhm.
So, und ich bilde mich dann schon weiter, weil ich habe ja mehr Zeit, weil ich mehr verdiene. Dabei hat mir Glaube extrem geholfen, zu checken, ey, wann belüge ich mich gerade selber?
Mhm.
Und verkaufe mir gerade etwas, was nur zu meinem Eigennutz ist und hat gar keinen Benefit für den Gegenüber da.
Ja.
Ja. Da hilft mir Glaube,
ja. Ja. Ich denke irgendwie, Glaube, für mich persönlich hilft es, das Große und Ganze zu sehen.
Mhm.
Und auch, ja, nicht unbedingt so zu trennen zwischen dir und mir,
mhm.
sondern das Wir. Und wenn das für dich cool ist, dass wir den Podcast hier machen und du daran profitierst, ja. dann profitiere ich dran, dann ist das für alle cool irgendwie.
Ja.
Es ist das gleiche wie mit dem Berater. Du sollst was verdienen, wenn das gute Produkt ist und von mir ist auch der Strukturvertrieb dahinter, dann ist das ja Win-Win-Win. Ne?
Genau, richtig.
Ja.
Also, wenn einer in dieser ganzen Konstellation verliert, dann ist es schlechtes Geschäft.
Ja.
Das ist auch. Ja.
Luca, abschließend.
Gerne.
Für die Zuschauer vielleicht Blick in die Kamera.
Ja.
Wenn du einen Tipp hast, den du den Menschen da draußen mitgeben kannst, ist egal, ob das Finanzen ist, persönlich.
Mhm.
Du hast eine Chance und die kannst du den Menschen jetzt mitgeben. Was mhm. ist für dich eine Message, wo du sagst, ey Leute, das wäre mir ganz arg wichtig?
Und ja. Gut, das ist kein Tipp, sondern eine Message. Egal, wo du hingehst, mach den Raum, den du verlässt, besser als vorher. Und wenn es nur ein einziger Prozentpunkt ist, mach ihn einfach besser. Weil wenn jeder das machen würde, werden wir ganz, ganz schnell eine Welt bekommen, wo wir uns über Altersvorsorge keine Sorgen mehr machen müssen. Über finanzielle Sicherheit weniger Sorgen machen müssen.